Die Musikproduktion früher und heute, was hat sich geändert? Was fehlt uns? Könnte es sein, dass die Musik vielleicht nicht mehr so lebendig ist wie früher? Früher war es analog, heute ist es digital. Vielleicht ist die Musik auch unpersönlicher geworden. Und vielleicht fehlt uns der betrunkene Gitarrist, der zum vierten Mal sein Solo einspielen muss, weil er das aufgrund des hohen Alkoholkonsums beim ersten Mal nicht schafft. Ja, all diesen Fragestellungen werden wir uns nähern mit dem Produzenten und mit dem langjährigen Musiker Jens Fischer-Rodrian, der unter anderem auch die Benefizkonzerte für Gaza und auch die Benefizkonzerte für Julian Assange organisiert hat. Und er hat sich auch dieser Fragestellung genähert. Und wir fragen uns vor allen Dingen, was macht KI eigentlich mit der neuen Musik? Werden Musiker arbeitslos oder wie wird das Ganze in Zukunft aussehen? Bleiben Sie dran.
Im Gespräch.
Ich begrüße ganz herzlich den Jens Fischer-Rodrian. Hallo Jens.
Hallo Markus, schön bei dir zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Ich habe mich gefreut darüber, dass du zugesagt hast. Ja, wir haben heute nochmal das Thema moderne Technologien und deren Auswirkungen auf die Musikproduktion und auf die gesamte Kulturszene. Wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt. Ich fand das total interessant. Wir fangen mal ganz, ganz von vorne an. Du hast studiert. Und dein Studium hatte ich dann in einem Anschlussstudium in die USA gebracht.
Genau.
Und da hast du ein paar tolle Aufnahmen gemacht. Vielleicht magst du erstmal erzählen, was dein Werdegang ist und dann kommen wir am Ende zu der Technik.
Ja, gerne. Also ich habe in München angefangen, so die ersten professionellen Schritte zu machen, was die Musik angeht. Habe Theatermusik gemacht, war in verschiedenen Theatern dort tätig. Unter anderem auch einmal für 2 Jahre als kleiner Prinz habe ich den Prinzen gespielt in einer Doppelrolle, also in einem Zwei-Personen-Stück mit einem Freund Ronny Janot. Und bin dann immer mehr in die Musikszene reingerutscht und war durch diese analoge Faszination des Theaters auch total angezogen an Theatermusik. Ich fand das großartig. Habe parallel das Münchner Gitarreninstitut besucht und die hatten einen Kooperationsdeal mit der Grove School of Music, die in Los Angeles war. Und da konnte man im Anschluss an sein Studium in München, konnte man dort eben ein halbes Jahr Arrangement und Harmonielehre nochmal vertiefen. So bin ich dann auch rüber. Ein Freund von mir war schon da, hat dann auch nachdem das Studium beendet, hat noch die Filmmusik sehr intensiv studiert an einer anderen Schule in UCLA. Und ich war dann drüben und habe diese Schule sehr, sehr lieben gelernt, weil ich das große Glück hatte, bei dem Chef der Schule, Dick Grove, selber Unterricht zu haben. Und das war einer der genialsten Lehrer, die ich überhaupt in meinem Leben hatte, weil das einer von den Menschen war, der so einen Drang hatte, den Menschen und den jungen Menschen dort, den jungen Schülerinnen und Schülern, die Musik und das Arrangement beizubringen, dass er wirklich immer erst weitergegangen ist im Unterricht, dann, wenn es wirklich jeder verstanden hat. Und war nicht autoritär, aber er hatte eine Autorität, eine natürliche Autorität, war unglaublich gut im Big Band Arrangement.
Und da muss ich das erste Mal reingrätschen, weil mir ist gesagt worden, Markus, ja, pass auf, wenn da so viele Fachausdrücke fallen, dann musst du den Zuschauer auf der Straße mitnehmen. Also es sind Fachausdrücke gefallen, du hast gesagt, Harmonielehre. Was ist denn das?
Naja, da erfährt man halt, ich sag jetzt mal im besten Falle, welche Funktionen verschiedene Akkorde haben und wie sie im Zusammenhang miteinander stehen. Ne?
Also ja. Akkorde, so etwas wie C-Dur, F-Dur, G-Dur, ja. Das kennen die vielleicht die meisten, A-Moll,
und warum E-Moll. Hat G-Dur, C-Dur und D-Dur zum Beispiel eine große Verbindung miteinander? Warum funktionieren die gut, wenn man sie in gewissen Reihenfolge spielt und so, genau.
Und dann kennst du ja die wichtigste Frage, was ist die Subdominante von F-Dur?
Achso, du meinst jetzt den Witz selber? F-Dur ist die Subdominante, ne?
Genau, für die Musiker F. Wieso? Ich dachte, F-Dur ist die Subdominante.
Ich dachte, F ist die Subdominante, ja, genau.
Genau, also solche Begriffe wie Subdominante, Dominante, Tonika und sowas, das sind genau dann die Funktionen.
Funktionsharmonik, ganz großes Thema auch bei Dick Grove, genau. Das heißt, man lernt im Endeffekt, wie die Akkorde in Verbindung stehen und wenn man arrangiert für andere Instrumente, das heißt, man schreibt jetzt als Gitarrist auch mal eine Stimme für Saxophon oder für die Trompete, dann lernt man, welche Noten da besonders gut funktionieren und welche nicht gut funktionieren. Man lernt auch sehr viel über die Instrumente, in welcher Lage sie gut klingen und solche Geschichten. Da war diese Schule unglaublich. Also ganz viele Menschen, ganz viele Musiker, die an anderen Schulen schon abgeschlossen haben, sind danach noch an die Dick Grove School gefahren oder dorthin gezogen, ja, nach Los Angeles und haben dann dort Harmonielehrer und Big Band Arrangements.
Genau, und jetzt sind wir nämlich beim Arrangement. Arrangement, was ist denn das genau?
Naja, als Arrangeur bist du dafür verantwortlich, die Instrumente, die du zur Verfügung hast, die du dir vorstellst, auch als Komponist, so zu belegen mit den Stimmen, die dann passen. Nehmen wir mal an, du hast ein Quartett, Streichquartett, da gibt es dann im klassischen Fall zwei Violinen, eine Bratsche, ein Cello. Und dann werden die Stimmen so verteilt, dass sie erstens in ihrer Lage gut klingen oder dass sie insgesamt halt zueinander gut klingen. Da gibt es erstmal die Art, dass du wirklich mit Akkorden arbeitest. Das spricht, du verlegst die Töne C-Dur, also die jetzt in den C vorkommen, das wären in dem Fall bei C wären es, ne?
CEG.
Dankeschön. Diese drei auf die Stimmen so, dass sie gut klingen. Dann kann man die Lagen verändern, dass man eine Oktave nach oben geht, höher spielt, tiefer spielt. Und als Arrangeur, gerade als Big Band Arrangeur, musst du natürlich auch wissen, in welchen Lagen klingen die Instrumente besonders gut und wenn sie besonders eine besondere Edge haben soll, also besonders schrill sein sollen, in welche Lagen geht man dann. Das heißt, du lernst als Arrangeur, wo die Instrumente gut klingen und wie sie zueinander klingen, so dass du zum Beispiel, wie bei meinem ersten Album, man dann so Sachen verbindet wie Cello, Violine, Schlagzeug, eine Bläsersektion und dann mit dieser Besetzung, so einer kammermusikalischen Besetzung, zum Beispiel den Samba, Red Soft and Endless, den ich dort geschrieben habe, zum Klingen bringen. Das ist eigentlich die Hauptrolle des Arrangeurs, dass er die Stimmen verteilt, so dass alle die Stimmen haben, die zu ihnen am besten passen.
Ja, wir werden heute noch ein bisschen Musik hören, weniger deine Sachen, sondern tatsächlich die Sachen von der künstlichen Intelligenz, von denen behauptet wird, dass das ein Arrangement oder eine Komposition wäre.
Ja, gucken wir
uns mal genauer an. Genau, und das ist aber erstmal vorgegriffen, das ist dann nur für die Zuschauer, also sie können auch was erwarten, da kommt was Tolles. Wir machen jetzt mal da weiter. Das heißt, du bist jetzt also in den USA und du studierst da und dann kommen Aufnahmen. Und jetzt müsstest du mal beschreiben, wie habt ihr diese Aufnahmen gemacht?
Ja, das war eigentlich so ganz kurz, bevor es dann so richtig in dieses Computerzeitalter ging. Wir haben noch so ganz traditionell aufgenommen, wie eigentlich, ich sag jetzt mal, wie die Beatles aufgenommen wurden, die Stones in den frühen Jahren. Wir hatten Bandmaschinen, also so 1 Zoll, 2 Zoll Bandmaschinen. Das heißt, im Endeffekt wurden, um für die Nicht-Fachkundigen, konnte man die verschiedenen Instrumente, die unterschiedlich mikrofoniert waren, zum Beispiel Schlagzeug hatte dann 6 Mikrofone an den Toms, Bass, Drums, Snare und 2, die so in der Luft hängen, Overheads nennt man die, zusammen mit Bass, Schlagzeug und Gitarre konnte man dann mehrere Spuren gleichzeitig aufnehmen. Ich sage es jetzt immer, weil du mich schon darauf hingewiesen hast, nicht so viele Fachbegriffe zu verwenden. Also ich gehe davon aus, dass uns jetzt Leute zuhören, die vielleicht keine Musiker sind und noch nicht im Studio waren. Und wir haben ganz traditionell so aufgenommen, dass man im Endeffekt sagt, wir versuchen in der besten Qualität mit den besten Mikrofonen die Instrumente zum Klingen zu bringen. Und was das natürlich voraussetzt, im Gegensatz, und da werden wir noch drauf eingehen, im Gegensatz zu der Produktionsweise, wie sie heute ganz oft angewendet wird, ist, dass die Leute einfach gut geprobt in die Studios kommen mussten. Oder sie waren so gute Studiomusiker, dass man ihnen einfach Noten hingelegt hat und dann die Noten vom Blatt gespielt haben.
Also die Mehrspur-Bandmaschinen, also ich nenne mal so einen Begriff, da kann man sich dann irgendwie in dem Internet mal kundig machen, zum Beispiel eine Studer 24 Spur, wäre so eine 2 Zoll Maschine, das heißt also das war das, ich glaube das Maximum, mehr als 2 Zoll gab es nicht, das ist dann so ungefähr, ne, so von der Bandbreite her. Und da passten dann 24 Spuren drauf und dann konnte man also 24 Mono Aufnahmen von verschiedenen Instrumenten einzeln machen. Das heißt also, alles separat aufzeichnen und dann am Ende sich entscheiden, in welcher Lautstärke denn jedes einzelne Instrument dann abgespielt werden soll. Und man konnte die Sachen auch wirklich einzeln einspielen. Das heißt, irgendjemand spielt meinetwegen das Klavier zuerst ein und dann kommt irgendwann hinterher der Sänger. Dann spult man wieder zurück, dann kommt der Gitarrist. Dann im besten Falle sollte der Schlagzeuger vielleicht am Anfang stehen. Und dann geht's immer so weiter. Oder man macht das gleichzeitig. Das heißt also, die Band spielt alles auf einmal ein, wird dann zwar trotzdem auf mehr Spuren aufgenommen. Wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr das nacheinander aufgenommen? Habt ihr es gemischt oder habt ihr es immer gemeinsam aufgenommen?
Es war eine Mischsituation. Wir haben viele, viele Stücke wirklich gemeinsam eingespielt. Man muss sich das so vorstellen, für den Laien, sage ich jetzt mal, das ist dann nicht nur ein großer Raum, sondern es gibt in diesem Raum nochmal abgetrennte kleine Räume, die schallisoliert sind, so, dass wenn der Schlagzeuger spielt und sehr laut spielt, dass der Sound des Schlagzeugs nicht auf die Mikrofone der Streicher blendet zum Beispiel, also wenig wie möglich blendet. Oft sind die Verstärker der Gitarristen in anderen Räumen gewesen, so dass jedes Mikrofon ein so sauberes Signal wie möglich bekommt. Jetzt gibt es da natürlich auch musiktheoretische und auch praktische Theorien, dass man sagt, manchmal klingt es aber schöner, wenn alle in einem Raum sind. Das stimmt auch. Wir haben eigentlich alle diese Arten, die du auch gerade selber beschrieben hast, haben wir gemischt. Wir hatten zwar schon ein Stück, da waren in einer Boot die Streicher, in einem anderen die Bläser. Der Schlagzeuger war im großen Live-Raum, weil wir diesen Sound wollten, von diesem sehr halligen Raum. Und ich saß mit meiner Gitarre in einem ganz, ganz kleinen Raum. Und dann haben wir so aufgenommen, dass auch der Raum die Instrumente am besten zum Klingen bringt. Manchmal klingt es super, gerade wenn man langsame Stücke hat oder ein bisschen wuchtigere Nummern will, dass das Schlagzeug in einem nicht so kleinen Raum steht, dass man auch noch Mikrofone in den Raum selber hängen kann, dass der Raum mitschwingt. Dass man also nicht nur das direkte Signal hat an dem Instrument, sondern dass man den Raum mitnimmt. Man kann sich das so vorstellen, du bist in der Kirche und du hörst einen Cellisten und bist ganz nah dran mit dem Ohr oder du sitzt in der letzten Reihe. Da klingt das Cello komplett anders, weil der Raum mitklingt. Und genau diese Sachen haben wir gemischt. Wir haben dann eben einige Stücke eingespielt und das eigentlich das Aufregendste an der Sache war, das ist heute total verloren gegangen, auch in der Art, wie ich produziere, dass ich wusste, ich habe die Musiker nur für einen Tag und ich muss 6 Nummern auf Band bringen. Das heißt, sie mussten erstens gut geschrieben, gut vorbereitet sein. Ich musste wissen, ich habe Musiker, die auch wirklich gut spielen können, die das schnell umsetzen können, auch schnell mit einer Veränderung umgehen können. Wenn ich sage, hey, ich habe dir einen Part geschrieben, aber im B-Teil, tut mir einen Gefallen, komm 4 Takte später erst rein. Dann musst du natürlich wissen, was ich meine mit komm 4 Takte später erst rein. Ich hatte das große Glück, dort eine Band zusammenstellen zu können, die so grandios war und mit so viel Liebe und Herz auch in die Produktion gekommen sind, dass ich wirklich sagen muss, ich höre mir meine eigenen Sachen eigentlich nie an. Also wenn ich ein Album aufgenommen habe, dann bin ich im Kopf schon beim nächsten oder ich höre mir andere Sachen an, die mich inspirieren. Also man wird ja eher durch andere Leute inspiriert, nicht durch seinen eigenen Kram. Aber das ist ein Album, was ich mir jetzt im Zuge unseres Vorgesprächs nochmal angehört habe, zumindest Teile davon, und gemerkt habe, die stimmen für mich immer noch, die Nummern, obwohl das jetzt ja fast 30 Jahre her ist.
Wie war denn das? Also erstmal die Frage, was kostet denn so ein Tag im Tonstudio damals?
Das ist eine sehr gute Frage, deswegen, weil ich sie gar nicht so hundertprozentig beantworten kann, weil ich mich einfach nicht genau erinnere, denn der normale Studiosatz war bei dem Studio alle wieder ungefähr 1.000 am Tag.
$1.000 dann.
Dollar, genau.
Aus den 90er Jahren ungefähr, oder?
Ja, genau. 92 wird das Album aufgenommen. Und das war allerdings ein extrem gutes Studio auch mit einem sehr guten Tonmeister und wirklich hervorragend klingenden Räumen, sehr guten Mikrofonen. Wir haben, weil wir von der Schule gekommen sind und weil es immer so ein paar Leute gab, die der Schulleiter dann auch empfohlen hat, gesagt, schau mal, hier sind ein paar Leute, die waren in meinem Kompositionskurs. Ich glaube, die haben ein tolles Album geschrieben. Kannst du den guten Preis machen? So, ne? Wir haben es de facto um einiges billiger bekommen. Ich hätte mir das gar nicht leisten können. Aber weil es dann doch eben Geld kostet, ich sag jetzt mal zwischen 700 und 1.000 Dollar am Tag, und ich dann ja diese Bänder auch noch kaufen musste, die so 200-400 Dollar gekostet haben, habe ich dann am Ende, um das dann auch gut mischen zu können, die Bänder wieder verkaufen müssen, um mir davon das Mischen leisten zu können. Also als Student bist du ja dann doch etwas begrenzt in deinen Möglichkeiten. Und ich habe dann schweren Herzens bei meinem ersten Soloalbum, die Bänder behält man gern. Die sind zwar irgendwo in irgendeinem Schrank, die sieht man wahrscheinlich nie wieder, aber die Tatsache, dass man die hat, diese ersten Bänder, wissen, dass es auch irgendwann zu Ende sein wird mit den Bändern, das war schon schmerzhaft, zu wissen, dass man jetzt für 150, 200 Euro die Dinger wieder verkauft, die natürlich noch gut weggegangen sind, weil sie nur einmal benutzt worden sind. Und aber von der Seite war das schon eine Sache, wie gesagt, es hat einen riesen Unterschied gemacht, ob ich jetzt 2 Tage die Aufnahmen mache oder 4 Tage. Es war einfach doppelt so teuer dadurch. Und deswegen mussten die Sachen gut vorbereitet sein. Man musste als Student, und daraufhin hat uns unser Schulleiter Dick Grove auch immer hingewiesen, ihr habt manchmal, wenn ihr eine Filmmusik einspielt und ihr habt ein Orchester und da sitzen 70 Leute, ihr habt 20 Minuten für eure 3 Minuten, die ihr aufnehmt. In den 20 Minuten könnt ihr nicht damit dealen, ob der Oboen-Part richtig geschrieben ist oder ob der Schlagzeugpart nochmal überdacht werden müsste. Ihr müsst wirklich sicher ins Studio kommen und müsst die Sachen so vorbereiten, dass ihr in 20 Minuten das Orchester auch nicht langweilt mit irgendwelchen Fehlern, die korrigiert werden müssen. Ne? Und deswegen sind wir haben wirklich das Handwerk von der Pike auf gelernt. Wir haben mit Bleistift die Scores geschrieben, also da, wo dann alle Stimmen zusammengeschrieben werden und dann mit Tinte jede Einzelstimme für jedes Instrument ausgeschrieben. Und wenn ein Fehler war, mit Tippex weggemacht. Also richtig oldschool. Und
ist aber auch die schnellste Art und Weise zu schreiben, wenn du jetzt nicht 1.000 Vervielfältigungen machen willst oder also wenn das jetzt nicht irgendwie in den Druck geht oder sowas, ist, finde ich, die Handschrift immer noch am schnellsten. Ne? Also das auch wenn ich selber anfange zu komponieren, also in der Hand, ich setze mich da nicht an den Computer. Also muss ich mich ja noch mit der blöden Technik auseinandersetzen und dann will ich da was eintragen, was der Computer so einfach nicht macht und dann, ne, also was ich, eine Quintole und dann da muss man erstmal rausfinden, wie er das überhaupt schreibt. Und
das stimmt.
Also diese Sachen will ich ja, da will ich mich ja nicht drum kümmern müssen. Deswegen mache ich es mit der Hand. Ne?
Das stimmt. Es gibt einen großen Vorteil, wenn man es dann doch anders macht. Das ist der, wenn du sagst, du willst zum Beispiel die Tonart ändern und du sagst jetzt alles eine kleine Terz nach oben, also jetzt für den Laien ein bisschen höher, als es vielleicht original geschrieben war, dann machst du
das
halt...
Das sind die Deutschen übrigens. Ich finde das, du warst ja in den USA.
Ja.
Die Deutschen neigen dazu, immer Fachausdrücke zu benutzen. Das Ganze klingt dann viel, viel schlauer. Aber in Wirklichkeit ist es ja einfach nur eine Differenz, die du angibst. Ja. Also wir Deutschen sagen Prime, Sekunde, Terz, Quarte, Quinte, Sechste, Septime, Oktave, None, Dezime, Undezime, Dodezime und so weiter. Das ist dann nicht mehr relevant. Aber in Wirklichkeit ist es der erste Ton, der zweite Ton, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste. Also die Terz ist der dritte Ton. Ja. Die Engländer sagen auch, glaube ich, ziemlich bodenständig Third. Ne? Also das ist also
genau, sagen Third, ja, genau.
Das ist der dritte Ton. Fertig.
Oder Minor aus. Third oder Major Third, das schon. Ne? Das kann ja die kleine Terz.
Ja, genau, die kleine oder die große, genau. Also das gibt es ja dann auch noch. Das wird so genau, würde ich jetzt darauf eingehen. Also für die ganzen Musiktheoretiker, die Leute denken zurück an ihre Musikstunde, wo dann der Lehrer das von denen verlangt hat und gruseln sich noch. Und dann... Aber das ist, finde ich, auch eine interessante Geschichte, dass man also im Deutschen immer zu lateinischen Ausdrücken neigt. Die Engländer sind da sehr, sehr viel bodenständiger. Witzigerweise sagen sie dann aber auch Octave, also für Oktave, 8 Töne Abstand.
Ja.
Sagen die aber so First, Second, Third, Fourth, Fifth. Also das ist erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Ton. Ne?
Ja, also, genau. Es gibt aber eine andere
also Sache. Das müssen wir noch für die Zuschauer erklären. Ja. Also das ist der erste Ton heißt, wir bleiben bei C-Dur, ist am einfachsten. Das sind die weißen Tasten auf dem Klavier.
Genau.
So. Dann bin ich also dann beim C, das ist also die Taste links vor den zwei schwarzen Tasten. Ne? So. Und dann suche ich mir den fünften Ton raus, dann ist der C ist dann der erste Ton und dann gehe ich dann rauf, C, D, E, F, G und dann bin ich beim fünften Ton. Also die Quinte im Deutschen und die Engländer sagen halt dann ganz bodenständig
Fifth. Ich finde es aber gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, Markus, weil es gibt zum Beispiel ein anderes System, was ich sehr, sehr mag, was in Deutschland gar nicht so viel verwendet wird, zumindest nicht in der Popularmusik, in der Klassik schon eher. Das ist Solfège, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do.
Ja, genau.
Und das finde ich zum Beispiel eine extrem schöne Herangehensweise, weil es gibt ja das, im Klassik gibt es dieses fixe Do, das heißt Do ist immer C und dann gibt es aber das Movable Do, das sich bewegende Do, das ist immer der Grundton. Das heißt, wenn ich jetzt in G-Dur bin, dann ist Do ist Do G-Dur G und wenn ich jetzt in F-Dur bin, ist das Do F. Und dadurch verbindest du mit Do, Re, Mi Klänge. Das tust du nicht, wenn du sagst C, F, C, G. Ne? Also das heißt, der Klang Do, Mi oder Do, Re, Mi, diese Geschichten sind immer anwendbar, egal in welcher Tonlage du bist.
Das ist schon
das macht was sehr, sehr Schönes.
Wir sind ja schon fast wieder in der Funktionsharmonik, weil du machst dann eigentlich Funktionsharmonik auf Melodieebene dann, ne, damit.
Genau. Du weißt, dass So ist einfach die fünfte Stufe. Oder du weißt, dass T ist die große Septime. Das T ist die kleine Septime. Das heißt, du verbindest mit dem Wort T einen Sound. Ne? Das tust du nicht, wenn du nur an die Noten denkst, weil die können unterschiedliche Funktionen haben.
Jetzt klär uns noch auf, in welchen Ländern wird das häufig gemacht, also das Do-Re-Mi-System?
Also ich habe es sehr in den Staaten wahrgenommen. Ich war jetzt, was mein Studium angeht, vor allem in Deutschland und in den Staaten. Und da ist es gang und gäbe. Da haben wir das zum Beispiel bei Dick Grove ganz intensiv gemacht. Und das ist extrem hilfreich, weil du ja als Komponist und als Arrangeur die Stimmen der anderen Instrumente hören musst. Das ist nicht unbedingt gegeben, wenn du Pianist oder Gitarrist bist. Als Trompeter musst du aufgrund deiner drei Ventile ja die Note schon fast hören, die du anspielen willst. Als Gitarrist weiß ich, in der Lage, an dem Bund ist das G. Ja? Das heißt, du musst dein Gehör schulen und das kann durch Do-Re-Mi, also durch Solfège, sehr, sehr hilfreich sein, da ein bisschen einzutauchen. Ich habe einigen Leuten Unterricht gegeben, die hatten keine Ahnung von Solfège und für die war das eine Offenbarung, weil sie auf einmal mit Wortklängen wie Do-Re-Mi Sounds verbunden haben. Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, dass man manchmal, wie du sagtest, vorhin gesagt, Fachausdruck oder dass man sagt, das benutzt man vielleicht nur in der Musik und nennt es nicht Third wie im Englischen. Das hat auch Vorteile, weil du verbindest dann etwas mit der Musik. Es ist sofort eine musikalische Sprache. Also ich bin manchmal so wie, da kommen wir nachher noch drauf, analog oder digital, selber geschrieben oder KI, bin ich manchmal ein Fan von, ich sag jetzt mal, ich nenne es mal den analogen Raum wieder zu entdecken. Ne? Der geht uns sowieso so verloren. Jetzt sind wir hier, wir haben uns Gott sei Dank auch schon sind wir uns live begegnet, aber wir begegnen uns jetzt wieder über Handys und über Kameras, Gott sei Dank mit Bild zumindest, aber es geht ja auch so viel verloren in dem Moment, wo man analoge Welt einfach verliert. Ne?
Genau, also es ist irgendwie bleibt beim Digitalen immer etwas, was verloren geht. Auch wenn wir das inzwischen gar nicht mehr so wahrnehmen, weil die, zumindest was die Audioqualität anbelangt, die technischen Grenzen so weit nach oben geschraubt wurden, dass das allenfalls Kenner noch hören. Und das geht dann irgendwann auch in den esoterischen Bereich, wo dann halt Leute anfangen, ihre CDs in den CD-Player zu schieben, erst nachdem sie sie im Kühlschrank runtergekühlt haben und meinen, dadurch klingen sie dann besser. Alles das ist bei ARD und ZDF gelaufen. Ich habe das also mit einem Schmunzeln wahrgenommen und dachte mir, ach, so eine CD.
Ja, ist doch schön, wenn jeder hat sein Fetisch. Also ich muss kann nur sagen, es gibt aber auch messbare Sachen. Ne? Ich habe zum Beispiel einmal mir den Spaß erlaubt und habe einen Song von Erykah Badu, die ja sehr analog aufgenommen hat. Ne? Also wo Ron Carter, alter Jazzbassist, der mit Miles Davis gespielt hat, hat bei ihr die Bässe noch reingespielt oder war Teil dieser Produktion und habe den gleichen Song mal Vinyl, CD, MP3. Hohe Qualität, MP3, niedrige Qualität. Und du hörst wirklich einen Unterschied. Ich lande immer wieder
Vinyl.
bei der Vinyl, immer wieder bei der Platte und fand es nur so spannend, dass ich dann gehört habe, dass Hirnforscher festgestellt haben sollen, dass du aufgrund, wenn du zu viel MP3s hörst, auch schneller ermüdest. Es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel, du hast diese Bose-Boxen oder du hast diese JBL-Boxen, die klingen ja erstmal tierisch, ja. Aber es findet auch eine Klangsimulation statt. Das heißt, dein Gehirn muss manchmal Frequenzen oder auch Obertöne dazu arbeiten. Das heißt, die sind nicht hörbar. Du siehst ja diese Bose-Boxen, wie soll da ein Bass wirklich hörbar sein? Da ist aber Bass. Du nimmst Bass wahr. Ja, das heißt, dein Gehirn muss dann nochmal anders arbeiten, muss Obertöne anders verarbeiten und du wirst dann müde. Ich merke das, wenn ich eine halbe Stunde MP3, dann muss ich eine Pause machen.
Okay, du gibst mir Gelegenheit, mal auf einen Artikel von mir selber zu verweisen, auf meiner eigenen Homepage, markus-fiedler.de. Und da gibt es einen Artikel, der nennt sich Psychoakustik. Das, was du gerade beschrieben hast, ist der Residuum-Effekt. Und das heißt also, Bässe, die nicht wirklich da sind. Also, das heißt, unser Gehirn ergänzt anhand der vorhandenen Obertonstruktur den Grundton zum Beispiel.
Jetzt musst du sagen, was Obertonstruktur ist, wegen
Ja, jetzt müssen wir aber auch wieder rein. Also genau, also das Interessante ist nämlich, dass Musiker den Begriff Ton anders fassen als der Physiker. Für einen Physiker ist ein Ton dieser vulgäre Piepton, der zum Beispiel früher noch aus dem Telefon rauskam. Heute ist das ja auch ein bisschen anders, aber also ein Sinuston. Das, was man so üblicherweise als Freizeichen hatte, früher war das ein ganz reiner Sinuston, heute ist das ja auch schon ein Klang. Jetzt sind wir schon beim nächsten. Das heißt, ein Klang ist eigentlich eine Zusammensetzung aus verschiedenen Sinustönen und noch Geräuschanteilen. Und das heißt also, wenn also der Gitarrist sagt, ich spiele hier einen Ton A meinetwegen, dann ist das für den Physiker ein Klang A, der besteht aus einem Grundton, der hat also die einfache Frequenz. Bleiben wir also bei A, 440 Hertz zum Beispiel, und dann kommt dann noch die zweifache Frequenz drauf, also 880 Hertz, und dann die dreifache Frequenz, die vierfache Frequenz und so weiter. Und alles halt in einem bestimmten Lautstärkeanteil. Und mit dem Geräuschanteil vom Anzupfen zusammen ergibt sich dann dieser Klang von der Gitarrenseite, ne? Und wenn du jetzt halt so einen Filter reindrehst, das heißt also für den Normalverbraucher also eine Art Equalizer, und du drehst den Bass raus, wo dann halt vielleicht der Grundton gar nicht mehr hörbar ist, physikalisch, dann ergänzt das Gehirn aufgrund der
Genau.
Obertöne, also den zweiten, drei, den vierfachen, fünffachen Ton, dann halt den Grundton, nämlich die einfache Frequenz.
Schön, dass du das gerade so genau erklärt hast für den geneigten Laien, der aber interessiert ist durch das, was du gerade gesagt hast. Eine kleine Anekdote zu dem Thema Obertöne. Es gibt auch Instrumente, die besonders viele Obertöne haben. Ne? Also was du gerade beschrieben hast, zum Beispiel die Oboe im Orchester. Ja? Da gibt es eine nette Geschichte von einem Redakteur, der eine Filmmusik abnehmen sollte, aber daran nicht ins Studio kommen. Gar keine Möglichkeit. Er war, glaube ich, in New York und hat das Studium, also die Filmmusik wurde in einer anderen Stadt gemacht, hat er dann im Endeffekt übers Telefon diese Filmmusik abnehmen müssen, ja? Und dann war er am Telefon und sagt, ja, das ist alles ganz schön, aber das squeaky high Instrument, dieses nervige hohe Instrument, macht das mal ein bisschen leiser. Und das war die Oboe. Die ist aber natürlich immer laut. Also das heißt, gerade wenn du dann keine Bässe mehr hast, kein Orchester mehr hörst, und die Oboe, die kommt ja, selbst wenn sie ganz leise mischt, immer gut durch aufgrund der Obertonstruktur. Und also von der Seite her muss man da sehr aufpassen, dass man zum richtigen Zeitpunkt abnimmt, ob eine Orchestermusik oder eine Filmmusik jetzt richtig schon gemischt ist oder noch nicht, ne?
Da sind wir schon beim klassischen Arrangement. Du hast ja vorhin mit dem Arrangement angefangen, und du meinst, also dieses Arrangement ist ja erstmal in deinem Falle für die populäre Musik. Du hast eine moderne Musikproduktion gemacht. Beim klassischen Arrangement wird das ja heißen, ich habe keine Mikrofontechnik, ich habe keine Verstärkertechnik. Da steht ein Orchester auf der Bühne Und das muss ja so klingen, dass es für den Zuschauer im Publikum halt auch sich schlüssig anhört, also dass es vernünftig klingt.
Yeah.
Das heißt, du positionierst dann die Instrumente von der Entfernung her so, dass sie also einen Lautstärkenverlust haben. Zum Beispiel das Schlagwerk, was Schlagzeug sein kann, aber auch noch viel mehr ist, also dann halt Marimbafon, alles Mögliche und dann die Pauken und die Zimbals, also die Becken, die packst du nach hinten, weil die sehr laut sind.
Genau.
Auch die lauten Blechbläser, also Posaunen und sowas, die kommen alle nach hinten. Ne? Und dann staffelst du vorne erstmal die relativ leisen Instrumente hin. Und das sind dann eigentlich dann die Geigen zum Beispiel oder halt auch eine Harfe würdest du also vom Publikum aus gesehen links vorne platzieren zum Beispiel. Und das Klavier sowieso. Und auch die Sänger. Ne? Das heißt also, die Sänger kommen ganz nach vorne.
Die meisten im Orchester, ja. Mhm.
Ja, müssen sie, weil sie einfach als Einzelstimme natürlich nicht gegen dann 50 spätromantische Orchestermusiker ankämpfen können. Das geht gar nicht. Und du musst es im Arrangement also auch bedenken. Das heißt, also wenn du das Orchester voll dann blasen lässt, dann pusten die Sängerin weg. Das schafft die nicht. Und selbst so eine Sängerin muss ja eine spezielle Gesangsausbildung haben, dass sie in der Stimme sehr viele Obertöne antrainiert, damit sie über dem Orchester noch singen und singen kann und auch noch hörbar ist. Also einfaches Beispiel wäre zum Beispiel das Orchester, so ein Wagner-Orchester spielt da einen vollen Akkord. Das ist laut, das ist sehr laut. Du kommst da über 100 Dezibel locker drüber und hinten hauen die Pauken rein. Und da steht da vorne jemand mit einer kleinen Triangel und macht Ping. Die ist sofort zu hören. Weil die mit ihrem Frequenzgang weit über dem anderen Frequenzgang drüber ist. Das Orchester kommt, was ich, bis ungefähr 10.000 Hertz. Also 10.000 Schwingungen pro Sekunde und die Triangel, die bewegt sich da drüber, die ist dann halt, was ich, bei 15.000 Hertz und deswegen hörst du sie, weil da oben noch Platz ist.
Das ist total spannend, was du sagst und das, was du jetzt gerade aufs Orchester bezogen erklärt hast, wäre doch so schön, wenn man in der Musikausbildung, ich spreche jetzt mal auch gerade von den Leuten, die jetzt eher modern produzieren und all diese Sachen ja gar nicht mehr können müssen, weil sie ja auch anders Klang erzeugen können oder Sounds oder Songs oder Soundtracks für Filme erzeugen können. Wie schön ist es trotzdem, diese Sachen zu wissen, ne? Weil du schreibst einfach anders. Ich merke es ja, ich bin ja jetzt auch in einer anderen Studiosituation. Ich habe in meinem eigenen Studio, im Kofferstudio, zwar arbeite ich fast nur analog, aber meine Schnittstelle, also mein Aufnahmegerät ist auch ein Computer und keine Bandmaschine mehr, weil ich Filmmusik mache und dann besser natürlich zum Bild arbeiten kann, nochmal Sachen schieben kann. Wenn ich merke, der Schnitt verändert sich, muss ich nicht alles neu aufnehmen, sondern ich kann dann einfach dieses eine Stück schneller im Computer woanders hinschieben, ne? So dass es dann passt. Aber die Tatsache, dass ich das große Glück hatte, in einer Zeit groß zu werden, wo Musik noch anders produziert worden ist, selber so ausgebildet worden bin und es dann anwenden konnte, durch das Studium, durch die Schule, durch das Studium in Los Angeles, gehe ich auch heute noch bei der Musik, obwohl ich andere Tools, also andere Werkzeuge zur Verfügung habe, gehe ich heute aber trotzdem anders ran, weil mir all das, was du gerade gesagt hast, bewusst wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch heute live spiele und ich habe jetzt eine 11-köpfige Band, habe dann 4-köpfigen Bläsersatz, dann ist es halt auch in einer Stunde geschehen, einen Bläsersatz zu schreiben. Da muss ich nicht erst irgendwas ausprobieren am Keyboard, klingt das gut oder klingt das nicht gut und dann drucke ich es aus oder irgendwie, sondern ich schreibe den einfach auf, den Satz. Das geht dann relativ schnell.
Ja. Das macht die Erfahrung.
Das macht die das Erfahrung.
Heißt, Du hast dann eine Erfahrung, was nicht funktioniert und über diese Fehler stolperst du dann nicht mehr. Aber ich glaube, man muss die Fehler erstmal gemacht haben, bevor man...
Genau, unbedingt.
Genau, also zum Beispiel, ich könnte das nicht, weil ich die Fehler noch nicht gemacht habe. Also ich habe noch nie für einen Bläsersatz arrangiert.
Ne? Ja, aber das geht, das wirst du hinkriegen. Du bist so musikalisch, ich habe dich ja auch schon gehört und weißt ja, wie du arbeitest. Das ist etwas, ja, dann hast du halt dafür jetzt nicht geschrieben. Ich habe auch noch nicht für ein großes Orchester geschrieben. Ich habe für Streichquartett geschrieben und für eben eher, ich sag jetzt mal, eine Big Band-Situation, wo eher Bläser, Gitarre, Bass und solche Instrumente am Start waren. Ich habe mich immer sehr für Cello und Solo-Cello interessiert. Und habe auch in meinen Filmmusiken ganz oft, wenn ich viele Sachen selber einspiele, weil ich in erster Linie Perkussion und Gitarren spiele und ich hole mir dann Bass-Tenoristen ins Studio oder einen Cellisten, den Luxus gönne ich mir eigentlich auch bei kleineren Filmmusiken, wenn ich für Kurzfilme oder Dokumentarfilme Musik mache, weil ich das einfach liebe, für Instrumente zu spielen, die ich selber nicht bedienen kann. Ne? Mhm.
Ja, also jetzt, wir sind bei der analogen Zeit gewesen. Ja. Jetzt hast du gesagt, du musst darauf vorbereitet sein, damit du diese Tonstudio-Situation, die erstens sehr teuer ist, sowohl vom Band her als auch von der Aufnahmesituation als solche, weil du musst einen Tontechniker bezahlen, den Toningenieur. Jetzt sind wir in der analogen Welt. So, und Jetzt kommt, du hast ja selber gesagt, du arbeitest ja auch digital mit einem digitalen DAW nennt sich das, Digital Audio Workstation. Also das ist dann, ja, also die Tonbandmaschine aufgepimpt im Computer quasi.
Genau, und Tonband, ja.
Wie ist denn das, wenn ich jetzt auf dem analogen Band einen Fehler gemacht habe? Also da kommt der Gitarrist leicht angetrunken in das Tonstudio.
Auch das kommt vor.
War das bei euch auch die Gitarristen? Ich hatte so eine Situation tatsächlich mal.
Bei mir hat sich nicht auf die Gitarristen beschränkt. Also das heißt, es ging durch alle Instrumente.
Ach ja, okay. Das hört man dann auch wahrscheinlich auf einer Aufnahme.
Manche Sachen sind aber geblieben, weil sie gerade deswegen wahrscheinlich so charmant waren. Ne?
Okay. Also, und der spielt es nicht sauber ein. Das heißt, er braucht einen zweiten Take.
Ja.
Wie läuft das? Das heißt, beschreibt mal.
Also ich würde sagen, nur um das auch nochmal klar zu machen, weil sich manche Leute vielleicht gewundert haben, wie kann es sein, dass Leute wie Prince zum Beispiel alle Instrumente eingespielt haben. Das war genau das, was du gerade beschrieben hast. Der kann auch sagen, ich spiele das Schlagzeug erst ein, dann spiele ich selber den Bass ein, dann spiele ich selber die Gitarre ein und so ist es möglich. Dass jemand wie Stevie Wonder sehr früh zum Beispiel schon in den 70er Jahren einfach komplett allein Songs eingespielt hat. Ja? Also das heißt, der musste als Vision genau wissen, wie klingt es denn später, wenn Schlagzeug mit Bass und Gitarre, Klavinett und die ganzen Sachen zusammen ist. Das konnte er sich vorstellen. Er hat eine ähnliche, sag ich jetzt mal, geniale Vorstellungskraft wie ein Mozart, der zum Beispiel, ganz interessant, oft immer aus der Perspektive eines Streichquartetts geschrieben hat und dann in der Kutsche zur Orchesterprobe gemerkt hat, Mist, ich habe ja noch gar nicht alles orchestriert für die anderen Instrumente. Und auf dem Weg zur Probe, ganz schnell, weil der war blitzgescheit und blitzschnell, die ganzen Stimmen erst geschrieben hat. Ja? Also nur ganz kurz als Einschub. Und jetzt die Vorstellung, dass du das machst,
Wir können auch ergänzen, welches Stück das ist von Stevie Wonder. Welches Stück von Stevie Wonder war denn das?
Ich kann es dir jetzt gar nicht sagen, viele. Ich glaube, das war
Superstitious.
War das für den Klavinett, ja. Aber es war nicht das Einzige, was er eingespielt hat, alleine eingespielt. Ich glaube, da gab es andere auch, Prince auch. Das Spannende ist, wenn du, was du gerade beschrieben hast, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich ahne, wo du hin willst, deswegen versuche ich sie so zu beantworten, in der Ahnung, wo du hin möchtest. Wenn du eine Bandmaschine, das muss man sich wirklich vorstellen wie früher ein Kassettenrekorder, das wissen ja viele noch, zumindest sagen mal die Leute Ü40, was eine Kassette meint, wenn du einen Song willst auf einer Kassette und du bist beim fünften Song und du willst den ersten mal, dann musst du zurückspulen, das dauert ein bisschen. Das ist ja was anderes als MP3, da kannst du anwählen und kannst die MP3-File von vor 3 Tagen anwählen, dann bist du da. Das ist bei einer Bandmaschine nicht möglich. Sondern die Bandmaschine, die spult zurück, dann wird sie etwas langsamer, schupp, dann rackert sie sich ein und dann geht's von vorne los. Das heißt, du brauchst Zeit. Um ein Solo 5-mal einzuspielen, brauchst du mehr Zeit mit einer Bandmaschine, weil die Technik einfach braucht, um wieder an dem Ort zu sein, wo man neu einspielt, im Vergleich zum Computer oder
Produktion. Kann ich denn auf einer Bandmaschine also so ein kleines Ersatzstück reinbasteln? Also ich habe alles Mögliche richtig gespielt, aber da sind 2 Takte, die sind total daneben gegangen.
Weißt du, was du da brauchst? Das geht, aber nicht ganz so mikrokosmisch natürlich und nicht fehlerfrei wie jetzt bei einer Computerproduktion, weil du einfach eine zweite Spur einspielst und dann slicest du das so rein, schneidest das, ne? Wie ein Stück Wurst, zack, wird eingeschnitten und eingesetzt, ist der Schnitt nicht gut, dann verrutscht du ihn. Das geht bei der Bandmaschine nicht, aber was geht, wenn du einen guten Toningenieur hast? Und ich hatte da einige, die genau wussten, okay, zwischen Takt 24 und Takt 37, das musst du nochmal spielen, der Rest ist richtig gut. Aber der musst du dann mit den Fingern wirklich warten, es kommen so 3, 4, krack, so ganz kurz vor dem Downbeat musste er schon rein, weil die Maschine so ein kleines Versatzstück hatte. Das heißt, er konnte nicht auf die einschneiden, dann musste kurz vor der einschneiden, damit er auch nichts wegschneidet von dem, was vorher war. Und dann genau mit 10, jetzt, okay, 23, und kurz vor der 1 von Takt 25 wieder rausgehen. Das heißt, du brauchtest auch einen wirklich musikalischen, mitdenkenden, hochkonzentrierten Soundingenieur. Also derjenige, der am wenigsten betrunken sein durfte am Set, war der Ingenieur. Weil wenn er zum falschen Zeitpunkt die falsche Spur löscht, ist die weg. Dann geht er aus Versehen statt auf Spur 13, wo die Gitarre eigentlich ist, geht er auf Spur 14, weil er angedudelt ist. Aber auf Spur 14 ist das Saxophon. Und der Saxophonist kommt am nächsten Tag ins Studio und sagt, Leute, wo ist denn meine Spur? Oh Gott, Entschuldigung, die haben wir gestern aus Versehen gelöscht. Das habe ich alles erlebt, ja.
Ach, das hast du erlebt? Also okay. Und der Toningenieur lebt noch, ja? Oder wo wurde der gelüncht zu dem Zeitpunkt? Ja,
jetzt sag mal, der war damals schon relativ alt, ob der jetzt vielleicht auch aufgrund von Altersschwäche oder, sag mal, irgendwelche Tieren gestorben. Da gab es ja auch einiges in den letzten Jahren. Zumindest für den einen oder anderen, wie auch immer, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen.
Also wir müssen noch die eine Technik erkennen. Das heißt, das Problem ist ja, wir haben ja, also dieses Band ist ja, was ist das, Kunststoff mit Metalloxidpartikeln beschichtet. Also früher gab es sowas wie Chromdioxid und sowas, ne? Können wir mal nachgucken. Und da haben wir auf der so einen langen Tonkopf. Das ist der Aufnahmekopf, mit dem kann ich die Aufnahme aufspielen und der hat es dann halt in 24 Spuren unterteilt. Und jetzt habe ich dann davor noch einen Löschkopf, den muss ich ja auch noch haben. Das heißt also, bevor ich aufnehmen kann, muss ich ja das, was vorher auf der Spur drauf war, muss ich ja löschen. Und zwischen den beiden Köpfen ist immer eine kleine Lücke. Das heißt also, du kannst nie hundertprozentig genau reinspringen. Und wenn der Gitarrist keine Pause in seinem Solo hat,
zum Beispiel,
dann hat er ein Problem, da muss er nämlich von vorne spielen. Ansonsten
das ganze Solo noch spielen, genauso ist es.
Genau, richtig. Das heißt also, du musst, wie du schon sagtest, du musst gut vorbereitet sein. Und jetzt springen wir mal in die Jetztzeit. Das heißt, wir haben sämtliche digitalen Gimmicks, die uns da zur Verfügung stehen. Wie sieht's denn aus? Also das heißt, ich bin leidlicher Gitarrist, kann nicht so gut spielen. Wie nehme ich das Ganze auf?
Na, jetzt nimmst du es im Endeffekt so auf, dass du hast einen sogenannten Click-Track oder du machst das Ganze in eine Timespur, dass du sagst, bei Tempo 94 nehme ich jetzt dieses Stück auf. Man nennt es Session, deine Oberfläche, die du anschaust, ist auf dieses Time, auf dieses Raster eingestellt. Und dann nimmst du was auf und sagen wir mal, du spielst in diesen 3 Minuten, die der Song dauert, spielst du 20 Fehler. Dann ist es möglich, zum Beispiel einfach die gleiche Spur 3-4 Mal hintereinander aufzunehmen. Die liegen dann übereinander, ne, also digital sichtbar, nicht mehr auf einem Band. Und dann nimmst du dir einfach aus diesen 4 Spuren immer den jeweils besten Teil. Die Strophe von der 2. Spur, den Chorus von der 1. Spur, die Bridge vielleicht von der 3. Spur, wie auch immer. Das ist beliebig machbar. Das kannst du mit 40 Spuren machen. Also du kannst 40 Mal die gleiche Gitarre aufnehmen, weil du sagst, ich krieg's einfach nicht hin. Es ist zu schnell. Ich bin rhythmisch irgendwie nicht versiert genug, was auch immer der Grund ist. Oder ich kann den Akkord nicht gut greifen. Dann steigst du halt auf den Akkord, den du nicht greifen kannst, nochmal neu ein. Dann spielst nur diesen einen Akkord. Das ist alles möglich. Das hat natürlich Vorteile und es hat Nachteile. Der Vorteil ist, dass jemand, der eine geniale Gitarrenidee hat, aber sie nicht so gut umsetzen kann, sie aber schnell auf Band bringen möchte, weil kein Gitarrist in der Nähe ist oder weil der Gitarrist seiner Wahl vielleicht gerade ein Konzert spielt, dass er das trotzdem so hinkriegen kann. Und wenn es toll klingt, dann lässt das. Und wenn er sagt, du, das ist die Idee, die ist damit festgehalten, dann kann er ja auch genauso zu dem Gitarristen, der am Vorabend gespielt hat, sagen, komm doch morgen ins Studio und spiel es nochmal sauber für mich ein. Das heißt, die Möglichkeiten, die du früher hattest, hast du immer noch. Du kannst immer noch sagen, ich möchte jetzt unbedingt mit einer gut geprobten Band ins Studio gehen. Und ich gehe auch erst dann hin, wenn wir als Band gut klingen. Beispiel, du nimmst in diesen Raum, wo jetzt alle stehen, zwar jeden einzeln auf, aber du nimmst ja auch die Mikrofone mit auf, wie der Raum klingt. Und wenn du jetzt was austauschst, dann ist es schon so, dass du sagen kannst, na, jetzt fehlt mir da der Raumsound, weil da spielt ja ein anderes Solo wie das Solo, was ich am nächsten Tag aufgenommen habe. Leider, Gott sei Dank, wie auch immer man es sehen will, ist auch das durch KI und diese Dinge auch so ausblendbar. Wie zum Beispiel den Ton, den jetzt unsere geneigten Zuhörer hier hören, ist im Original, wie ihr ihn hört, nicht ganz so gut, weil ich in einem Raum bin, der ein bisschen hallig ist und jetzt da, wo ich bin, kein Ansteckmikrofon habe. Aber unsere großartigen Techniker, wie der Paul zum Beispiel, der kann das mit KI nachher rausfiltern. Das heißt, was ihr jetzt hört, klingt besser als das, was wir aufgenommen haben zu dem Zeitpunkt, wo wir gesprochen haben. Also die KI ist uns auf den Fersen. Die Frage ist...
Obwohl ich die Technik jetzt nicht sehe, sehe ich schon, dem Paul wachsen jetzt schon graue Haare im Hintergrund. Ja. Er denkt sich, verdammt nochmal. Jetzt hat er mich hier, hat er mir eine Aufgabe gegeben und der Ton klingt nicht gut.
Dann ja, wenn er nicht gut klingt, liegt es nicht an Paul, dann liegt es an mir, weil vielleicht keine Zeit ist, es doch schön zu machen und ich das richtige Mikrofon nicht dabei habe. Aber was ich eigentlich damit sagen will, um es mal ganz kurz für eine Sekunde auf ein philosophisches Level zu heben. Die Axt, die erfunden worden ist, mit der kann ich meinen Nachbarn erschlagen oder Holz hacken, um mein Holz klein zu machen für den Ofen, sodass ich meine Wohnung befeuern kann. Das gleiche mit KI. Man kann damit ganz wunderbare Sachen machen, wie zum Beispiel einen Ton. Unser Gespräch bleibt, wie es ist. Unser Humor, unser Gesprächsfluss bleibt, wie es ist. Aber der Anteil des Raumes, der etwas so ist, den kann ich rausfiltern. So, jetzt hat da KI eine sehr, sehr gute Funktion. Aber KI kann auch eine ganz schreckliche Funktion haben, aber darauf kommen wir wahrscheinlich später noch.
Ja, du hast es ja gut eingeleitet. Das heißt, wir sind jetzt bei kleinen Gimmicks. Ich kann mit der Technik, KI ist ja auch nur eine besondere Form von Technik, kann ich Einzelteile von einem Stück neu gestalten erstmal. Und ich bleibe aber immer noch derjenige, der halt die Gestaltungshoheit hat. Ich muss wissen, wie das Ding einzusetzen ist. Und jetzt kommen wir mal zu der Entwicklung, die sich seit ungefähr 1,5 Jahren hier breit macht. Das heißt, KI übernimmt komplett den Kompositionsvorgang, das Arrangement. und bedient sich dabei ganz offensichtlich aus Aufnahmen, die bereits existent sind. Wir haben schon mal in der letzten Interview habe ich ja mit Julia Neigel habe ich ja oder sie hat herausgearbeitet, dass es da eine ganze Menge rechtliche Schwierigkeiten noch gibt. Und vielleicht können wir jetzt mal die Technik bitten, mal ein von den dreien KI-Songs, die ich habe machen lassen mit der KI, einzuspielen. Und zwar nehmen wir doch mal am Anfang das Heavy-Metal-Stück. Ich habe also gesagt, ich möchte gerne einen Jingle für den Sender Apolut haben. Bitte mach mir mal was. Und habe dann also wie heißt es denn nochmal, ChatGPT, habe ich gesagt, du, der Leitspruch ist Apolut, jetzt erst recht. Dichte mir doch mal ein bisschen was da drauf. Mach mal einen Song daraus. Und dann hat er also angefangen halt dann einen Text zu machen. Ich habe gesagt, okay, ich mache nur einen Versuch. Das bleibt jetzt so lyrisch unvollständig oder wie auch immer, was mir dieses ChatGPT da rausschmeißt. Und dann bin ich mit diesem ChatGPT-Ergebnis in die Software Sono gegangen und habe gesagt, hier ist der Text. Ich hätte gerne davon ein Heavy-Metal-Arrangement. Und wie das klingt, das hören wir uns jetzt einmal an. Die Technik darf ich bitten, bitte einmal Mats ab. Nur eine kleine Probe. Also der schmeißt dann schon 4 Minuten raus. Ich habe jetzt einfach nur den ersten Abschnitt genommen. Was sagst du dazu?
Naja, sag mal so. Zum einen, sowas zu hören über ein Handy ist sowieso immer sehr undankbar, weil diese Musik braucht Bass und braucht natürlich nochmal andere Mittenfrequenzen. Also das heißt, so hundertprozentig jetzt viel über die Klangqualität kann ich jetzt nicht sagen. Das würde ich aber später gerne. Ich bitte dich darum, wie das als WAV-Datei schickst du nochmal zu. ich bin nicht überrascht, dass sowas möglich ist, weil mach das Gleiche zum Beispiel und sag, schreib mir ein Gedicht im Stile von Goethe, nicht länger als 8 Zeilen, aber bitte verbrate die Themen Umweltschutz und Virenphobie. Dann wird da was rauskommen, was nicht, wo du erstmal denkst, wow, und das Ganze in 30 Sekunden, ja. Das heißt, es ist erschreckend auf der einen Seite, es ist auch auf der anderen Seite, denke ich mir, um Gottes Willen, ich sage jetzt was überhaupt nicht hierher passt, aber ich bin 60, ich habe vielleicht noch 20 Jahre vor mir, ich glaube, die wirklich schlimmen Auswüchse, die hier passieren könnten, die kriege ich gar nicht mehr mit. Also von der Seite nehme ich das Ganze auch ein bisschen mit Humor. Ich glaube, ich hätte mit 25 jetzt eher Bedenken, wenn ich gerade Musik anfange zu studieren oder sogar aufgehört habe zu studieren und denke, oh Gottes Willen, warum lerne ich denn, wie man orchestriert? Für ein Riesenorchester, für ein Shostakovich-Orchester mit mehr als 90 Musikern, wenn ich das einfach innerhalb von 40 Sekunden generieren kann. Ich verfolge das
weniger.
Ganze.
Weniger.
Weniger dann, ja.
Oder sogar also 15 Sekunden, dann meldet er sich wieder zurück und dann kann man schon abspielen. Und während man abspielt, generiert er weiter. Ja, also ja. Das heißt, also das ist schon erschreckend, in welcher kurzen Zeit das ist. Und das, also die Zuschauer haben jetzt ja wahrscheinlich dann die HiFi-Aufnahme gehört von dem, was du jetzt nur über Handy gehört hast. Und es ist so, dass tatsächlich. Also die Aufnahmequalität ist wie eine, ja, das ist so eine MP3 bei ungefähr 160 Bits per Second, also von der Klangqualität her. Ja. Aber das ist ja auch nur dem geschuldet, dass das Programm irgendwie datenreduziert arbeitet, weil ja viele tausend Leute gleichzeitig drauf zugreifen. Also ich denke, da ist auch noch mehr möglich. So, und man hört schon, es ist also so eine typische Heavy Metal Nummer. Am Anfang schreit da jemand erstmal ins Mikrofon.
Funktioniert
immer und dann irgendwo im Hintergrund noch mal die Double Bass, die schmatzt so richtig rum und
noch so ein bisschen Tapping mit der Gitarre, ne?
Ja, genau. Alles drin. Genau. Ist alles drin, was man von so einem Heavy-Metal-Stück erwarten würde. Und dann ist die Frage, ach, okay, also ich hätte jetzt im Tonstudio dafür Da hätten wir schon, also selbst wenn die Band komplett trainiert kommt, die sagt, Markus, wir kommen sofort vorbei, ja, also du willst Heavy Metal haben, wir machen hier für Apoluten Jingle und die stehen sofort auf der Matte, dann hätten wir mit allem drum und dran, mit der Mischung mit allem drum und dran mindestens einen Tag gebraucht, damit das also so läuft. Da sind wir aber schon am Schwitzen.
Also ein Tag ist wenig, ne?
Ja, das ja. Also du kennst das ja, die Aufträge da heißen ja immer, bitte werden sie gestern fertig. Also das wäre so ein Auftrag geworden, aber also ja. Du hättest mindestens einen Tag gebraucht, damit du einigermaßen irgendwie dieses Klangergebnis hast. Und das ja. Ding spuckt das in 15 Sekunden raus. Ja. Also realistischer wären 2-3 Tage für so einen Mixdown.
Ja. Also ja, was macht das mit einem? Was macht das mit dem Künstler? Was macht das? Ist wahrscheinlich das, worauf du hinaus willst. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil diese Entwicklungen gab es ja vorher schon. Überleg dir, wie in den 60er, 70er Jahren Musik gemacht worden ist. Dann kam irgendwann Hip-Hop, dann gab es die Möglichkeit, dass man so kurze Samples, also kurze Auszüge aus anderen Stücken nimmt und die verarbeitet und daraus dann vollkommen anderen Beat runterlegt. Und dann ging es ja eigentlich um die Message von dem MC, der dann irgendwie was nach außen trägt. Ja, da haben auch viele am Anfang gedacht, wie kann es sein, dass jetzt ein Sample von Miles Davis irgendwie in so einem Song landet? Wie ist das rechtlich überhaupt machbar? Da hat natürlich das Interview von letzter Woche, das du mit der geschätzten Frau Neigel gehabt hast, sehr viel schon dazu gesagt. Schönes Interview übrigens an alle Hörer, die das jetzt hören. Hört euch auch das andere an. Da ist, kommt sehr, sehr viel interessante Informationen, auch für mich neue Informationen in Bezug auf die rechtliche Situation. Ne? Also
lohnt sich. Und für mich war es auch einmal neu, ja. Und ich dachte immer, also das Verwertungsrecht, also das Recht an den Aufnahmen läuft nach 50 Jahren ab, dann sagt sie, nee, stimmt nicht. Und ich gucke nochmal nach und es stimmt tatsächlich, was sie sagt. Die haben das 2013 geändert. Bis 2013 waren es 50 Jahre. Ja. Und nach 2013 sind es 70 Jahre. Ja. Also solche Sachen, da war sie sehr, sehr gut informiert.
Ja, sie ist
und ich hänge einfach mal so eben so knapp 12 Jahre in der Zeit hinterher. Obwohl ich dachte, ich wäre da eigentlich auch ganz gut informiert. Aber das ist, also solche Sachen zum Beispiel.
Ich hätte es genauso gedacht wie du. Ich war auch noch auf dem Informationsstand, die du gerade von dir geschildert hast. Ich fand es auch super spannend. Ich glaube, vor 2 Jahren ist doch dieses andere Gesetz in Kraft getreten, dass man eben jetzt, und nur Deutschland hat, glaube ich, unterzeichnet, dass man eben jetzt nicht irgendwie 4 Sekunden oder noch weniger, sondern dass man 15 Sekunden benutzen kann von einem existierenden Stück Musik und wie sie es so schön beschrieben hat, man nackt irgendwie im Hamburger durchs Bild läuft, ja, die Musik drunter legt und daraus im Endeffekt einen Jingle macht oder irgendetwas, was schon aus der
genau.
veröffentlicht, ohne dafür zahlen zu müssen. Zahlen weiß ich gar nicht, ich glaube, es kann. Nee, ich glaube, es über unter 15 Sekunden wird es, glaube ich, gar nicht monetarisiert, glaube ich. Ne?
Also selbst
wenn man das benutzen, dann hast du als Urheber gar keinen Einfluss mehr darüber, ob jetzt zum Beispiel jemand eine indirekte McDonalds-Werbung macht, weil warum auch immer er der Meinung ist, er müsste nackt beim Hamburger durchs Bild springen und das mit deiner Musik machen. Das ist fatal. Vor allem, dass Deutschland das einzige Land war, die das überhaupt zulassen. So habe ich das zumindest verstanden. War das richtig?
Ich habe es auch so verstanden.
Ja, ja.
Damit hast du gleich schon das Tor aufgemacht. Das heißt also, wir wissen ja, dass KI sich an existierenden Aufnahmen irgendwie bedient. Also wird daran trainiert. Was ist denn trainieren? Für mich heißt das, da werden irgendwie Soundfetzen von anderen Stücken verwendet. Anders geht das ja gar nicht. Das heißt also, da wird ein Abdruck von einer Wave-Datei gemacht und diese Wave-Datei wird irgendwie in das neue Stück mit eingebaut. Und da sind wir gleich beim nächsten Stück. Ich bitte mal die Technik, einmal das Stück abzuspielen. Da habe ich gesagt, bitte mach mir mal den gleichen Apolut-Schingel als Stück im Liedermacher-Stil. Bitte einmal dieses Stück abspielen.
Apolut, jetzt erst recht. Hier spricht, was man sonst nicht sagt, echt. Wo das Meinungsspektrum blüht, weil Demokratie das braucht und sieht Stimmen, die im Mainstream schweigen. Dürfen hier die Wahrheit zeigen, kein Verbiegen, kein Zensieren, nur Gedanken, die inspirieren. Apolut, das Nachrichtenportal, frei gedacht und nicht banal. Neues Sehen, neues Wissen, wer will Wahrheit nur vermissen? Jetzt erst recht. Hier spricht, was man sonst nicht sagt, echt. Wo das Meinungsspektrum blüht, weil Demokratie das braucht und sieht.
Oh mein Gott, oh mein Gott.
15 Sekunden. Ja. Also das Programm braucht 15 Sekunden, um sowas rauszuschmeißen. Jetzt, und wir wissen wieder, das ist eine ganze Menge Holz, was da hier im Hintergrund ist. Selbst wenn ich sage, das Arrangement kriege ich auch wahrscheinlich relativ schnell hin. Ne? Also so in der Richtung. Also die Komposition fürs Arrangement kriege ich so schnell hin. Aber das Arrangement selber braucht auch eine ganze Weile. So, und jetzt musst du es wieder aufnehmen und alles weiter. Das heißt, du sitzt da eigentlich tagelang dran. An diesem Ding. Und das Ding schmeißt dir das in 15 Sekunden raus. Und jetzt mal die erste Frage an dich. Wenn du die Stimme hörst, an wen hast du als allererstes gedacht?
Ach echt, du weißt, nachdem das in Musik ein Genre ist, an das ich nicht so oft denke, weil ich es nicht oft höre, dann würde ich sagen, irgendjemand aus der Schlagerkiste im Musiker.
Genau. Also erstmal ist das Thema verfehlt. Ich hatte gesagt, Liedermacherstil. Ich habe auch extra einen Reinhard May zum Beispiel angegeben, weil ich dachte, der wird mit Über den Wolken vielleicht auch in den USA bekannt sein. Irgendwie, also dass wenigstens also diese Software-Sono irgendwie an seinem Stückwerk dann irgendwie trainieren kann. Nee, war nicht. Also da war das also ein Thema verfehlt. Erstmal an der Stelle. Aber die Stimme kam mir doch sehr bekannt vor. Und ich würde behaupten, dass die doch sehr, sehr nah an Helene Fischer dran ist. Das heißt also auch diese Art und Weise zu singen, das hört sich so an, als ob da an der Stimme trainiert würde. Und jetzt ist die Frage, was macht Helene Fischer jetzt an dieser Stelle?
Naja, es klingt ja noch nicht original nach Helene Fischer. Natürlich hätte man erstmal jetzt vielleicht an sie denken können. Das stimmt schon. Wie gesagt, ich bin in dem Genre nicht zu Hause. Muss aber jetzt mal zu ihrer Ehrenrettung sagen, weil ja sie auch oft etwas belächelt wird im Sinne von Belanglosigkeit. Ich habe mir letztens mal eine Show von ihr angeschaut, wo ein Freund von mir da Gitarre spielt, was die Frau da auf der Bühne bringt. Und da kommen wir nachher zu dem Thema Live, weil da ist das alles nicht mehr möglich mit AI und KI und so weiter. Das ist schon enorm. Das ist schon eine gute Sängerin. Die hat halt jetzt nicht meinen Geschmack, was Lyrik angeht. Da ist eine tolle Musikerin. Was ich eigentlich sagen will, ist, du könntest jetzt ja aber auch, so wie ich die KI verstanden habe.
Also es ist eine ausgebildete Stimme, die sie hat. Und du merkst halt, die ist vom Fach. Die kann das Handwerk kann sie, versteht sie sehr, sehr gut. Ja,
auch das Handwerk übrigens des Entertainers, nicht nur das Handwerk der Sängerin. Ne? Sie ist auch eine gute Entertainerin. Sie hat auch Duette gesungen, wo ich sagen muss, hey, das ist einfach, das ist live rein, da ist auch nichts gepitcht. Und man sagt, das ist wirklich toll. Also gepitcht heißt, in dem Fall,
bin ich angeleitet
von den Tonhöhen verändert, dass man hier die falschen ein bisschen gerader singt, wie auch immer. Ich kann dazu nur sagen, es ist erschreckend. Auf der einen Seite, es belustigt mich auch, weil ich mir denke, krass, was alles möglich ist. Es ist natürlich die Frage, die dahinter steckt, ist, wie, ab welchem Zeitpunkt sind Musiker, Sänger, Komponisten, Arrangeure eigentlich gar nicht mehr notwendig? Also ab wann brauchst du eigentlich nur jemanden, der in der Lage ist, diese Geräte zu bedienen? Und was er braucht, ist ein bisschen ein Musikwissen. Sprich, wenn jetzt jemand sagt, das ist schon ganz schön, aber mach das doch mal mit einer Männerstimme, aber eher einen Text wie Clouseau oder eher einen Text wie Udo Lindenberg. Und dann kommt der gleiche Song und jetzt kommt eine Männerstimme dazu. Ich meine, wie nochmal zurück zu deinem Thema. Wenn du das in Realita machst, wenn du wirklich sagst, ich hole jetzt ins Studio, was ja früher der Fall war, du hast drei der besten Studio-Gitarristen geholt, die dann hat eine Aufnahme gemacht und dann haben sie gesagt, ich weiß noch nicht, ob jetzt Robin Ford und Larry Carlton darauf spielen soll. Da haben sie einfach beide spielen lassen, beide wurden bezahlt und das Bessere suchen, was besser gepasst hat, haben sie genommen. Den Luxus musst du dir erstmal gönnen, ja. Die Zeit musst du erstmal haben. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo ja keiner mehr Zeit für irgendwas hat. Von der Seite her.
Und vor allem auch kein Geld.
Das heißt, also,
es steht immer weniger Geld
für die Kunst. Ja, weiß ich nicht. Das stimmt nicht ganz mit dem kein Geld im Sinne von, also ich habe mich gestern gerade mit einem Filmkomponisten unterhalten, der mit KI arbeitet, der sagt, es ist immer noch so, dass es für, zum Beispiel Orchester oder große Hollywood-Filme gibt, da gibt es ein Budget zwischen 100 und 400.000 Euro für die Musik. Und da kannst du jetzt immer ein ganzes Orchester spielen lassen, wie das früher Leute gemacht haben. Oder du machst diese sogenannten Hybrid-Produktion, dass du die Grundstimmen jetzt von Samples kommen lässt, sprich also von Fake-Orchestern auf einer Sample-Library, aufgenommen mit richtigen Instrumenten, aber abdrückbar durch Keyboards und Synthesizer, wie auch immer. Und dann holst du dir 10 Streicher rein und die spielen nochmal die Hauptstimmen on top. Und dann klingt das Ganze super. Und du hast aber doch kein Orchester mit 70 Leuten engagiert, sondern nur 10 Streicher.
Also ich meine so etwas bei Hans Zimmer zu hören. Also
zum Beispiel, ist,
gutes Beispiel. Also der macht das ja in einer Kunstform, wo man sagt, also das ist ja schon Wahnsinn. Also ich meine, die Geschichte ging so, ich hoffe, also bitte nagelt mich nicht ganz darauf fest, aber ich glaube, das ist ja richtig in Erinnerung. Der erste Film von Pirates of the Caribbean, also Fluch der Karibik in Deutsch, da hat sich wohl das Studio mit dem ersten Komponisten überworfen, also das fanden die wohl nicht so gut und haben dann also kurz vor Deadline Hans Zimmer angerufen mit seinem Studio und er hat dann mal eben schnell, ich glaube 14 Tage war das, haben die das zusammengezimmert. Und nach meinem Wissen kommt das komplett aus der Dose. Das heißt, also das ist also genau wie du sagtest, das sind abgesampelte Orchesterinstrumente. Er hat also orchestrale Musik am Keyboard gemacht, wenn man so will. Im zweiten Film war das, glaube ich, schon so, dass die halt genau das Gleiche gemacht haben zwar, aber dann halt zusätzlich das Orchester oben drauf gelegt haben, also ein echtes Orchester.
Teile, zwar nicht gesamt, aber vielleicht Teile.
Das war schon eine ganze Menge. Das war schon. Also ich habe da jetzt, also das sind ja auch Filmaufnahmen. Also das Making-of kann man sich ja angucken. Okay. Das sind schon so 20, 30 Musiker, die da sitzen. Ne? Also das ist schon eigentlich ein amtliches Orchester, also ein kleineres. Also jetzt, ne, also
kleineres. Ja.
Vergleich wäre jetzt Wagner-Orchester sind glaube ich 50 ungefähr.
Also das.
Na, aber wenn man das dann so macht, dann hat man sozusagen den Druck von Band, also den Druck von dem großen Orchester, von dieser synthetischen Aufnahme, die ich mit Synthesizern gemacht habe. Und dann kommt nochmal die ganzen Nebengeräusche, das Feeling von den Originalinstrumenten oben drauf. Und als Hörer nimmst du wahr, ein großes Wagner-Orchester mit 100 Mann ungefähr, ne? Und aber auch mit Feeling. Das heißt also, am Ende kommt dann eine richtig runde Komposition bei rum.
Yeah. Genau.
Und ich habe mir auch gedacht, ich hätte gerne mal von der KI, hätte ich gerne mal so etwas gehabt. Also habe ich gesagt, lieber KI, mach mir doch mal einen Apollut-Jingle, jetzt bitte nur mit einem Wort. Und also Apollut jetzt erst recht und ansonsten gar nichts. Und bitte mal im Stile von John Williams oder wahlweise auch Hans Zimmer. Und was dabei rausgekommen ist, bitte mal abspielen. Ich bitte jetzt mal die Regie, das abzuspielen. Da steht, glaube ich, Filmmusik drauf.
Das kam da raus?
Das kam da raus, ja. Sehr, sehr virtuos, sehr schön, ja. Aber ich würde jetzt sagen, da gab es vielleicht einige Übersetzungsprobleme ins Englische oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich da die KI überhaupt nicht verstanden.
Vielleicht gibt es einen zweiten Hans Zimmer, der eigentlich eher bayerische Volksmusik macht. Also,
die sind vielleicht also vom Nahausgang, Hans Zimmer klingt so deutsch, also das muss irgendwie sowas Bayerisches sein, dann hauen wir jetzt erstmal in so ein Akkordeon rein. Wohlgemerkt, es gibt bei Piraten der Karibik tatsächlich so ein Stück mit Akkordeon, also mit Bandoneon, glaube ich, aber das ist jetzt auch das Einzige, das war auch nicht gewollt. Und ich habe es mehrfach versucht, auch schon an anderen Stellen mal. Offensichtlich hat die KI an dieser Stelle noch nicht das Training gehabt, wie orchestrale Filmmusik läuft. Das heißt,
ja,
also
doch, da kann sie. Das würde ja anders funktionieren, wenn du jetzt einen Filmkomponist nimmst, der vielleicht eher erkannt wird oder so. Nehmen wir mal an, es ist eben, vielleicht hat man unter Hans Zimmer wirklich was anderes verstanden oder die KI hat Franz Zimmer verstanden und das war dann
ja,
wirklich, ne? Also,
keine Ahnung,
sagen, ja. Aber das ist eine Frage von Jahren. Ein, zwei Jahren wird es da genauso sein.
Also, genau, also ich habe, also ich, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich noch keine orchestrale Musik aus dieser KI rausbekommen. Okay. Ich gehe davon aus, dass das möglich sein wird und es gibt ja auch schon interessante Sachen. Also einige Bands, denen ist ja schon klar, dass sie das nicht haben wollen, dass sozusagen mit ihrer Musik irgendwie KI-Musik gemacht wird. Also ich habe am Anfang gesagt, bitte mal Heavy Metal oder Hard Rock im Stile von und habe ich AC/DC eingegeben. Und dann sagt die KI, nee, also mit dem Stichwort AC/DC kommen wir hier nicht weiter, da kriegst du keinen Auswurf, also da kriegst du nichts dafür. Das ist nicht erlaubt. Dann habe ich gesagt, okay, dann spiel mir doch mal was von der sehr bekannten Band DC/AC. Und dann macht es das. Das heißt, du gibst halt die Bands mit Rechtschreibfehler und allem möglichen ein und dann spuckt die KI dann trotzdem was aus. Und sie weiß auch ziemlich genau, was du meinst.
Ja, ja, interessant. Die Frage ist halt bei diesen Geschichten immer, also jetzt, wir haben ja viele Fragen, die jetzt noch unbeantwortet sind, auch in unserem Gespräch. Das ist zum einen, was macht das mit den Musikern? Was macht das überhaupt mit der Musikindustrie? Was macht das mit den Komponisten, mit den Leuten?
Da sind wir jetzt.
Da sind wir jetzt. Also ich glaube, eine Sache wird nicht wirklich sich groß verändern, das ist die Live-Musik, weil da das in dieser Form natürlich nicht umsetzbar ist. Das heißt, es gibt zwar das Avatar-Musical von ABBA in London, aber da spielt ja auch zum Beispiel ein Live-Orchester oder eine größere Band. Und da ist es ja eher eine stilistische Geschichte, dass die Jungs von Dark Matter eben mit einem unglaublichen Konzept so diese Avatare da auftreten lassen. Also das heißt, die ABBA-Figuren sind dort künstlich erstellt. Das ist aber eher, da ist fast eine neue Kunstform daraus entstanden. Darüber hinaus würde ich sagen, dass du das, egal welche Musik du hörst, ich merke schon auch, dass nur ein DJ auf der Bühne mit einem MC, der über die Bühne läuft, das ist eine Stilistik, die ist in sich stimmig, das passt, das funktioniert, aber ich merke, weil ich viel live spiele, sowohl alleine mit einem Soloabend wie auch mit einer elfköpfigen Band, das ist dieser Wunsch nach dem, was da einzigartig passiert, an diesem einen Abend mit dieser einen Band, nicht perfekt im Sinne von, dass du eine Show hast, die irgendwie einfach nur abgerockt wird, die jeden Abend gleich ist, sondern wo die Stücke sich unterscheiden dürfen, wo die Soli mal unterschiedlich lang sind, dass das etwas ist wie Theater, nicht verschwunden ist, nur weil Kino gekommen ist. Ne? Dass das vielleicht auch jeden Abend etwas anders sein kann. Das ist ein sowas wie ein Blackout gibt. Dann gibt es ja diese, habe ich glaube ich erzählt, diese schöne Geschichte von Al Pacino, der eben in Blackout seines Schlussmonologs dann plötzlich einfach das improvisieren musste und über die Bühne gelaufen ist, über 5 bis 10 Minuten einfach schweigend mit seiner großen Präsenz über die Bühne ging und dann plötzlich kam der Text wieder. Solche Sachen passieren im Film nicht. Und so wird es eben mit der Live-Musik auch sein. Bei der Live-Musik werden Dinge passieren, die durch alle anderen Sachen, die so perfekt sind, ne? Durch dieses Schnelllebige auch. Ich habe ja gehört, die Leute hören ja keine Alben mehr. Die hören einen Song von der Band, einen Song von der Band und dann springen sie und von einer Statistik in die nächste. Das ist eine Hörgewohnheit, die ist auch nicht nur positiv. Also das sich mal auf einen Künstler für 17 Minuten, das ist ungefähr die Länge einer Vinylseite, einzulassen, das ist ja gar nicht mehr in der DNA der jungen Leute drin. Aber ja, es kommt vielleicht. Ich merke, meiner Tochter, zum Beispiel, jetzt auch ein Plattenspieler zu Hause, die feiert es ab, zu sagen, okay, bevor ich jetzt vielleicht eine Serie sehe, ich möchte jetzt mal diesen einen Künstler jetzt mal diese 34 Minuten am Stück hören. A, B-Seite. So. Es ist auch in der Live-Musik, das darf man nicht unterschätzen, auch da passieren schon Dinge, die spannend sind, aber auch teilweise beängstigend. Ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel. Es gibt ja früher, hatte man auf der Bühne Schlagzeug, Bassverstärker, Gitarrenverstärker. Man kann sich noch an die Heavy-Metal-Zeiten erinnern, wo da 3, 4, 5 Marshall-Türme standen. So, das hat sich ja alles verändert. Mittlerweile
gibt es. Wer schleppt das noch?
Bitte?
Ja, da würde ich mir einen Bruch heben, weil wer
genau. Schleppt sowas wer noch? Schleppt das noch? Das haben ja meistens auch die Musiker nicht selber geschleppt. Also zumindest, wenn sie einen Bekanntheitsgrad hatten und dann eben Roadies dabei hatten. Mittlerweile, aufgrund auch der Festivals, wo ja die Bands unglaublich schnell wechseln müssen, wo du nicht für jede Band auch noch eine Stunde Soundcheck machen kannst, bevor die spielen, ist natürlich da, ist schön, wenn man Technik hat, die ist einfach vereinfacht. Simples Beispiel, du kommst nicht mit deinem eigenen Mischpult, sondern du hast einfach eine kleine Diskette, die steckst du oder USB-Stick, die steckst du rein und der Mix deiner Band ist dann schon auf dem Board. Wenn jetzt alle dieses gleiche Board benutzen, kann man unglaublich schnell so einen sogenannten Changeover, also einen Wechsel von einer Band zur nächsten machen. Jetzt gibt es das Gleiche auch schon bei Gitarrenverstärkern. Du hast eben keine großen Speaker mehr, also keine großen Lautsprecher, sondern du hast die sogenannten Amp-Simulatoren, also Kemper ist zum Beispiel so eine Marke, die sich die perfektioniert haben. Du hast so ein kleines radioähnliches Teil auf der Bühne und alles andere kommt über die Kopfhörer. Und jetzt geht es so weit, weil die auch MIDI-steuerbar, ansteuerbar sind, dass die gesamte Lichtshow und die Videoshow auch mit deinen Verstärkern noch irgendwie kombiniert ist. Das heißt, früher musste ich immer von einem, ich musste den Verzerrer anmachen und Wawa anmachen, Hall anmachen, selber als Gitarrist. Diese Gitarristen in diesen Bands, wo das gewünscht ist, können, das wird alles gemacht, das wird über Timecode getriggert. Das Licht ändert sich, dann ändert sich auch der Sound bei dir beim nächsten Moment auf deinem Soundboard.
Jetzt ich muss da mal ganz kurz reingrätschen, weil bitte? Du hast einen Fachausdruck benutzt und der heißt nämlich MIDI.
MIDI, das erklärst du bitte als erfahrener Keyboarder.
Musical Instruments Digital Interface. als Keyboarder müsste man das wissen, genau. 1983 eingeführt, wenn ich mich nicht ganz täusche und die Yamaha Synthesizer DX7 und waren und DX21 und sowas, also die ganze DX-Serie von Yamaha waren mit die ersten, die das mit eingeführt haben. Roland auch ist ein Protokoll, ein Datenprotokoll, was eigentlich ursprünglich nur zur Übertragung von Tasteninformationen da war. Das heißt, das Ding überträgt Taste an, Taste aus und wie laut ist diese Taste gedrückt, das wurde dann als Geschwindigkeit abgespeichert. Das heißt, also du hast das Tempo gemessen, wie schnell die Taste runtergedrückt wurde und dann hast du daraus die Lautstärke ermittelt. Und dann konnte man auch noch, ja, also ein paar andere Meldungen, das nennt sich Systemexklusivmeldungen, das sind also dann digitale Meldungen, übertragen. Das Ganze ist ein ziemlich langsames Protokoll, das ist langsamer als ein altes Modem. Das hat ja irgendwie 57 Kbit pro Sekunde gehabt.
Okay, so ins Detail, alter Schwede.
Und MIDI hat irgendwas mit 30, ich glaube 31 oder 38 Baud, also als Übertragungsrate. Also das ist also wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Da kannst du noch die Bytes mitzählen, die darüber laufen. Aber trotzdem reicht das. Dieses Format von 1983 hat es überlebt. Das heißt, jedes Keyboard hat da noch so eine komische Schnittstelle dran. Ich kann ja mal zeigen, weil ich habe ja sowas hier rumstehen. Habe ich extra mal zur Seite gestellt.
Ich habe dabei was vorbereitet.
Hier, dieser schöne Plug ist also eine MIDI-Schnittstelle, so eine alte DIN-Schnittstelle ist das. Und damit kann man heute noch Instrumente verbinden und halt, wie du sagst, Gitarrenverstärker, alle möglichen Sachen, auch ein digitales Mischpult, was hier auch noch rumsteht. Ja. Das kann man also alles miteinander verbinden und kann dann Daten rüberschicken und die Geräte dann über Fernsteuerung an- und abschalten oder umschalten, wie auch immer.
Genau so. Das ist eigentlich die Geschichte, um die es geht, dass im Endeffekt alles verbunden ist. Videoleinwand, Licht, umschaltende Effekte. Das heißt, der Gitarrist muss nicht mehr zurück zu seinem Board, wo er was umschaltet, sondern er kann auf der Bühne rumspringen, kann sich irgendwie an Trapezen rumschieben lassen, weiter Gitarre spielen. Alles andere, wofür er eigentlich früher verantwortlich war, gibt er ab. Jetzt ist bei Tokyo Hotel Folgendes passiert. Die haben genau das gemacht und hatten aber einen totalen Aufhänger bei der dritten Nummer. Und das Konzert musste abgebrochen werden, weil die Geräte nicht mehr miteinander kommuniziert haben. Das heißt, der Gitarrist, der eigentlich sein Ding, weißt du, wenn du eine Seite reißt, dann nimmst du eine andere Gitarre und spielst weiter oder machst was mit den fünf Seiten, die verblieben sind. Aber dass dann im Konzert mehr oder weniger abgesagt bzw. verzögert werden musste, weil irgendwie die Technik nicht funktioniert, ist ja auch total traurig. Weil wenn du jetzt zum Beispiel die Band zumindest separat von der Videoleinwand hast, dann kann die Band ja weiterspielen, während irgendwie das Video ausfällt. So, das heißt, wir sehen schon die Vorteile. Du hast eine bombastische Show und denkst dir, Wahnsinn, alles geht zinken, zinken, der Sound ändert sich, der Gitarrist läuft rum und ist irgendwie ein Trapez, während irgendwie das Video sich ändert. Das ist beeindruckend. Das ist auch das, wofür man dann vielleicht gerne 150 Euro ausgibt. Aber das Handgemachte geht natürlich dadurch verloren. Das heißt, du kannst gar nicht mehr spontan reagieren. Wenn ich heute mit meiner Band spiele und der Trompeter ist super drauf und spielt statt 8 Takte, 16 Takte, 32 Takte Solo, das ist ja in so einer total durchgetimten Show überhaupt nicht mehr möglich. Und das geht verloren. Und ich glaube, dass der Wunsch danach aber nicht verloren geht. Und deswegen glaube ich, dass die Live-Musik, man sieht es ja auch bei guten Straßenmusikern, wenn du einen guten Straßenmusiker an einem Ort hast, wo die Leute ein bisschen schlendern können, und nicht nur irgendwie von einem Geschäft zum nächsten hetzen, ja, oder von einem Handygeschäft zum nächsten Saturn laufen, sondern wo sie wirklich sagen, oh, das ist jetzt schön, wir haben vielleicht gerade einen Kaffee-Depot dabei und sind da und verweilen an diesem Ort für 10 Minuten. Da kann man noch richtig Geld mit verdienen. Gute Straßenmusiker können richtig Geld verdienen. Und es ist eine super ehrliche Art, Geld zu verdienen, weil du die Leute mit dem, was du machst, auch anlocken musst. Und natürlich der Zahn der Zeit ist so, dass die meisten gar keine Zeit mehr haben, überhaupt sich dann hinzustellen und zuzuhören. Ich war in einer Zeit in New York vor fast 6 Jahren, in der nach sehr viel Straßenmusik und wirklich Leute, Markus, ich rede von Leuten, die haben gespielt, da ist mir nichts mehr eingefallen. Ich werde es nie vergessen, auf meinem Weg zu meinem ersten Konzert in New York, ich war nervös wie ein Schrei, um Gottes Willen, endlich New York, und jetzt mein erster Gig in einem Jazzclub. Und ich fahre mit der U-Bahn, mit der Gitarre auf dem Rücken, fahre ich zu dem Jazzclub und sehe einen Gitarristen auf der Bühne, aber nicht auf der Bühne, eben nicht auf der Bühne, sondern auf der Straße, und bin vor Ehrfurcht versunken und sagte mir nur, der gehört in den Club, nicht ich. Der ist viel weiter als ich, der ist viel besser als ich. Wieso spiele ich in dem Jazzclub und der auf der Straße? Aber es war eine ehrliche Form, Geld zu verdienen. Und dann, Gott sei Dank, habe ich ihn später auch in Clubs gesehen. Toller, toller Gitarrist. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Wunderbar. Der im Trio mit Kontrabass, nur Snare Drum und eine Akustikgitarre dort gespielt hat. Wahnsinn. Das heißt, ich glaube, der Wunsch nach diesem analogen Erlebnis wird bleiben. Vielleicht ist es gerade ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Vielleicht, ich glaube, es wird wieder kommen. Aber das betrifft ja alle Gebiete. Ne? Wir sind ja auch durch die ganze Corona-Thematik, sind wir ja auch weg vom, ich gehe ins Kino, mach das Ding, sondern jeder hat irgendwie einen fetten Flatscreen jetzt zu Hause, irgendwie billig dann noch über Amazon bezogen. Amazon hat irgendwie wahnsinnige Gewinne gemacht. Deine kleinen Läden gehen ein. Jetzt überlegt man sich, gehe ich heute Abend ins Theater oder schaue ich mir auf die nächste Serie? Ja, come on. Wir bestellen uns irgendwie Sushi, kostet zwar auch 30 Euro, aber mit dem Flatscreen zusammen schauen wir uns eine gute Serie an. Das Kinoerlebnis oder der Theaterabend hätte das Dreifache gekostet. Das ist schon gefährlich, was da passiert ist. Und ich glaube, wir müssen uns das zurückholen. Ich nenne es immer den analogen Neohumanismus wieder entdecken. Das heißt, dass wir in der Begegnung die Menschlichkeit auch wieder zelebrieren, dass einander zuhören, was ja alles verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Wir alle spüren ja noch die Auswirkungen der letzten 5 Jahre, vor allem der ersten 3 Corona-Jahre, wo ja Leute heute auch in meinem engsten Freundeskreis nicht mehr mit mir sprechen, weil ich mich damals so positioniert habe, wie ich es getan habe. Ich glaube, durch Musik, Kunst und auch durch die analoge Musik und die analoge Kunst, durch das Malen, durch das gemeinsam etwas erleben, am Lagerfeuer sitzen, Gitarre geht rum. Bei Pax Terra wunderbar, als ich letztes Jahr mit meiner Frau Alexa Rodian gespielt habe, endeten wir am Lagerfeuer und die Gitarre ging rum und jeder hat einen Song gespielt. Ey, das ist so wertvoll, das ist so schön. Die Leute, es ging glücklich, schlafen besser, gehen glücklich nach Hause und das wird uns nie ganz verloren gehen. Wir müssen einfach nur dran bleiben.
Pax Terra Musica, sprechen wir es aus, weil dann wieder die Hälfte nicht weiß, worum es geht. Also das ist dieses Musikfestival, das Friedensmusikfestival, mitten im Sommer wird das wieder stattfinden.
Genau.
Ich glaube, ich bin ziemlich sicher da. Bist du denn auch da? Ich weiß es nicht.
Ich bin dieses Jahr nicht da, ich war letztes Jahr da. Ich bin auf vielen Friedensfesten dieses Jahr eingeladen, auch in Magdeburg wieder und habe mich aber auch entschlossen, um meinen eigenen analogen Raum etwas zu erhöhen, dass ich dieses Jahr für 2-3 Monate aussteigen werde und im Spätsommer mit meiner Frau zusammen, meine Große ist schon aus dem Haus, meine Kleine macht jetzt Abi und ist dann auch aus dem Haus, im Sinne von, dass sie so komplett ihr eigenes Ding macht. Wir wollen 2 Monate durch Europa reisen und unser Bus und nehmen auch die Instrumente mit. Wir werden auch da Musik machen, wo sie es anbietet, auch gerne auf der Straße. Wir haben auch so Batterie-Amps dabei, damit wir auch immer auf der Straße spielen und singen können.
So ganz unplugged geht es dann doch nicht, ne?
Naja, geht schon auch, aber ich mag ja Looper, also für die, die nicht wissen, was Looper sind, du spielst was ein, das kommt dann zurück, dann spielst du eine zweite Lage, dritte Lage drauf. Ich mag das halt gerne, ich spiele auch gerne mit diesen Sachen.
Aber das ist eine neue Kunstform, ne? Das ist, ja, ist eine neue Kunstform geworden, dass du halt so ein Gerät hast, was du, wo du eine Phrase einspielen kannst, 16 Takte oder was auch immer, dann spult das Ding Auto, also eben 0, nix zurück und du kannst dann direkt die nächste Lage oben drüber spielen. Genau. Singen, was auch immer.
Genau.
Also hat sich ja in den letzten Jahren als richtige Kunstform rausgestellt. Ja, was meinst du eigentlich, jetzt mal eine abschließende Frage, was meinst du, wohin die Entwicklung gehen wird? Ich glaube, die Live-Musiker, das hast du eben schon gesagt, das wird wahrscheinlich die nicht betreffen. Das heißt, wenn ich Konzertpianist bin, ich bin live auf der Bühne, ich mache da eine Performance. Ich bin Orchestermusiker, dieses Orchester macht ein Live-Konzert und spielt dann halt zum 120. Mal irgendwas von Bach, Beethoven, Mozart, was auch immer. Wird dann, glaube ich, keine Probleme machen. Was ist mit den Leuten, die
Musik schreiben?
Die Musik schreiben, Art 1, und die Musik im Tonstudio machen.
Das Tonstudio-Thema ist ein altes Thema, weil das ist schon, seitdem wir mit Computern aufnehmen können und manche Leute wirklich auf ihrem Laptop irgendwo in der Pampa sitzen, ein paar Instrumente dabei, ein Bon Iver zum Beispiel, der hat ja auch irgendwie irgendwo in irgendeiner Hütte, glaube ich, hat er dieses Ding aufgenommen, ein unglaublich gut klingendes und auch tolles, seelenvolles Album. Die Tonmeister, die Studios haben schon lange mit dem Thema zu kämpfen. Und deswegen sind so viele Studios auch eingegangen. Es gibt, glaube ich, in München noch ein, zwei große Studios, wo Orchester aufnehmen können. Ich hatte auch noch das große Glück mit Konstantin Wecker, Ari-Studio, haben wir aufgenommen, wo sonst Orchester aufnehmen. Da haben wir noch richtig mit Band aufgenommen. Das ist ganz toll. Und das ist das Studiosterben gibt es schon länger. Das Komponistensterben und das Arrangeursterben, das wird jetzt schlimmer werden. Dadurch glaube ich mir ganz, ganz sicher, weil du brauchst ja nicht mehr Leute, die ein Handwerk können, sondern du brauchst Leute mit Geschmack. Das heißt, wenn jemand sagt, jemand, der gute Sachen kennt aus der Vergangenheit und dann die richtigen Impulse gibt und dann auch weiß, dass was du gerade eingegeben hast, eben nicht Hans Zimmer ist, sondern irgendeine bayerische Kombo, der das weiß und einschätzen kann, dann braucht es jemand, der das kennt, der das Know-how hat, der sich da reingelesen hat, aber das braucht eben nicht mehr die Leute zu umsetzen. Das ist die eine Bewegung, die es geben wird. Davon bin ich überzeugt. Das wird auch viele Tränen kosten, ganz bestimmt, weil gerade Leute, die Musik studieren, natürlich gerade in den Bereichen, in denen sie vielleicht tätig werden wollten, dann gar nicht mehr so schnell dort vielleicht Jobs finden. Ich glaube auf der anderen Seite, dass es zu jeder Tendenz auch immer eine andere Tendenz gibt. Ne? Mehr Fast Food heißt auch vielleicht mehr Slow Food. Also, dass Leute wieder gerne kochen, weil sie sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock, den dritten Hamburger die Woche zu essen. Und ich glaube, es wird auch in der Filmmusik ähnlich sein. Ich selber habe das große Glück, immer wieder mit Regisseuren arbeiten zu dürfen, die sagen, sie wollen das gar nicht so. Weil du weißt ja, ich sag jetzt mal, wir haben das Gedichtbeispiel vorhin gehabt, du weißt ja, es ist fake. Du weißt, wenn ich da jetzt ein Gedicht mir ausspucken lasse, da sitzt nicht jemand, der irgendwie beim Kerzenlicht romantisch in der Vorstellung beim Rotwein oder auch ohne Rotwein oder beim Yogi-Tee da mit Tinte oder auch nicht Tinte, aber er sitzt jemand, der sich Gedanken macht, der reflektiert, der Fehler macht, die er ausbessern muss, sondern du weißt, da sitzt niemand, sondern das wird einfach nur generiert aus Informationen, die gefüttert worden ist, ja.
Vor allen Dingen von Informationen von Leuten, die das vorher schon mal erdacht haben.
Genau,
das heißt, man bedient sich einfach bei anderen Leuten und gibt das als eigenes aus.
Ja. Genau. Jetzt ist ja gar nicht die Frage unbedingt, ob jetzt jemand sagt, das ist dann meine Komposition. Wenn jetzt jemand sich hinstellt und sagt, ich mache 20 Songs für einen Film in 20 Stilistiken, lass die von der KI erdenken und schreib meinen Namen drunter. Das geht so gar nicht aus meiner Sicht, ja. Aber es gibt ja auch vielleicht dann Filme, wo gar nicht mehr dabei steht, wer die Musik gemacht hat. Also wo dann eben nicht mehr Songs oder Supervisor von, sondern der Supervisor hat ja früher oder auch immer noch die Funktion, dass bestehende Songs, ich sag jetzt mal von Beatles bis Radiohead, Songs in dem Soundtrack auch Einzug finden, weil es zum Beispiel Musik gibt, die stattfindet in dem Film und dazu wird aber ein Score geschrieben, also ein Orchesterpart. Der Music Supervisor, eine klassische Funktion des Music Supervisors. All die Sachen können verloren gehen und werden natürlich, es ist ja auch Neugier dabei. Ich kenne Komponisten, die finden KI super, weil sie sagen, hey, probier jetzt was Neues aus. Ich möchte bei dem Trend dabei sein. Es wird aber Gott sei Dank auch immer Auftraggeber geben, die sagen werden, nee, ich möchte auch dabei sein als Regisseur, wenn der Cellist kommt und das einspielt und solche Sachen, ja. Ob das jetzt eine Nische wird, so wie Vinyl ja auch nicht ganz verschwunden ist, aber eine Nische geblieben ist, oder ob man sagt, es ist 50-50, vermag ich nicht zu urteilen. Ich glaube, dass handgemachte Musik, ob das jetzt im Live-Bereich ist oder dann auch hörbar in einem vielleicht eben nicht ganz so perfekten Soundtrack, wo man auch merkt, wow, der Cellist musste mit der Intonation ein bisschen kämpfen und vielleicht sagt man, ach, aber der Take ist so charmant, weil er das mit einem besonderen Esprit gespielt hat. All diese Dinge, glaube ich, sind in dieser Form nicht eins zu eins von der KI nachempfindbar. Und eines, selbst wenn es nachempfindbar ist, du weißt als Auftraggeber, wo es herkommt. Du weißt, habe ich einen Komponisten engagiert? Oder habe ich einfach in die KI reingesprochen? Du weißt es.
Aber am Ende ist es doch so, dass das Geld entscheidend ist. Also wie viel Budget hast du für deinen Film? Wie viel Budget hast du für welche Produktion auch immer? Und die nächste Frage ist, wir sind etwas älteren Datums. Mhm. Das heißt, wir sind mit einer gewissen Musikästhetik aufgewachsen, die dadurch geprägt war, dass die Aufnahmetechniken immer, immer besser wurden. Und erst gegen Ende der 90er Jahre ungefähr, ja, das ist dann, dann kam irgendwie MP3, also kam ja schon mal Anfang, aber dann gegen Ende der 90er hat sich dann richtig durchgesetzt. Und die Frage ist halt, was passiert mit diesem MP3? Also, das, die Leute ändern ihre Ansprüche an Musik. Die Kinder, die wir heute sehen, sind gewohnt, die Musik über einen Handylautsprecher abzuspielen, wo es mir graust. Ja. Ja, also die sind gar nicht mehr gewohnt, also diese alte HiFi-Anlage, ja, ne, also wo dann so schöne Einzelkomponenten da stehen, mhm, und du hast dir lange Gedanken darüber gemacht, von welcher Firma du das Gerät kaufst, weil es dann halt auch besser klingt, wie auch immer. Und das wertschätzen die gar nicht mehr. Sie nehmen halt ihr Handy, im Zweifelsfall noch diese kleine Brüllbox, die da irgendwie daneben steht, mhm, über Bluetooth, was ja auch wieder eine MP3-Form ist, die da übertragen wird, also eine datenreduzierte Form der Musik. Und die Hälfte ist gut, 90% von den Informationen kommen ja nicht am Ohr an durch dieses MP3. Und es bleibt halt auch selbst mit der besten Codierung, bleibt immer ein bisschen was auf der Strecke. Hört man vor allen Dingen dadurch, wenn man MP3 abspielt, dann nochmal neu als MP3 kodiert, dann nochmal neu als MP3 kodiert. Irgendwann kriegst du richtige schöne Artefakte da rein.
Das stimmt.
Dann fangen die Höhen an zu säuseln und solche Sachen. Also das heißt, diese Generation, die gar nicht gewohnt ist, hochqualitative Musik wahrzunehmen, wie sieht's denn mit der aus?
Ja, das ist
wird die sagen, ich will die handgemachte Musik haben, oder wird die sagen, pff, das mit der KI, ist mir doch egal, wo die Musik herkommt, ich will ein bisschen Spaß haben?
Ich würde sagen, auch da gilt beides. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich glaube, ich habe nie in meinem Leben zwischen 15 und 25 so eine abwechslungsreiche Musiklibrary gehabt wie meine Tochter, die Große, die übrigens auch die Kleine, interessanterweise in Bezug auf was sie hören. Da ist von West Side Story über Bob Marley, Led Zeppelin bis hin zu den aktuellsten deutschen Hip-Hopern alles drauf. Das heißt, die hören schon auch die alten Sachen. Die mischen anders, die haben ihre Playlisten, dass man sagt, das ist das für die Stimmung, das ist die für die Stimmung. Aber wenn ich mich daran erinnere, ich hatte eine Zeit, da durfte es nur so Musik wie Deep Purple sein. Da war auch nichts anderes bei mir denkbar, ja. Dann war es die Supertramp-Phase, dann war es die Level 42-Phase. Aber dieses Springen und zu sagen, ich bin für alles offen, da war für mich, also ich hätte mir nie damals West Side Story angehört. Auf keinen Fall, einfach nur deswegen, weil es meine Eltern gehört haben, ja. Und diese Berührungsängste sehe ich da zum Beispiel nicht. Das heißt, wie es halt immer ist, you win and you lose. Also du hast gewisse Dinge, die werden besser dadurch und andere Dinge werden halt nicht besser dadurch. Ich glaube, was wir als etwas ältere Generation ihnen mitgeben können, ist, wie wertig es ist, Musikinstrumente im eigenen Haus haben. Ist ja bei dir auch so, dass sie eine Gitarre in die Hand nehmen können, dass da Klavier steht oder ein kleines Schlagzeug. Dass sie wissen, wie schön es ist, handgemachte Musik zu machen. Da können wir viel noch leisten. Und dann sehen sie das ja auch, wenn sie zu ihren Bands gehen. Und das ist dann eben nicht Tokyo Hotel, wo nach dem dritten Song das Konzert abgebrochen wird, sondern vielleicht eine Band, wie die im Keller spielt. Und denkst du, was ist denn da unten für eine Stimmung? Wie geil ist denn das, ja? Und dann sind sie total auch drauf bei den Sachen. Wir haben ja relativ regelmäßig diese Konzerte von Julian Assange gemacht. Da hatten ja immer ganz viel Live-Musik da. Und da waren ja auch meine Kinder da zum Beispiel. Oder jetzt Alexa, dieses Konzert vor Gaza, da waren eine Gruppe junger Leute da. Und es war nur live und nur Duette an dem Abend. Fast nur Duette. Und die haben das abgefeiert. Vor 3,5 Stunden saßen die und zwar ohne Handy da und haben zugehört, ja. Und nur noch, um ein Beispiel zu geben, ein vielleicht abschließendes, warum es eben auf eine gewisse Art und Weise immer auch diese andere Seite geben wird, vielleicht sogar verstärkt. Ich habe jetzt gerade das als Album gemacht, Voices for Gaza. Da sind 32 Spuren drauf, 32 Songs oder auch Gedichte, gesprochene Gedichte mit unglaublich vielen unterschiedlichen Menschen, die daran teilgenommen haben. Ich habe selber ein paar Stücke drauf. Meine Tochter hat ein Gedicht oder einen Slam-Poetry-Text geschrieben. Dann hat sie mit Wolfgang Wodak eins gemeinsam eingesprochen, das Wolfgang Wodak geschrieben hat. Und vielleicht das Spektakulärste in Bezug auf Zusammenarbeit war, ein junger Poet aus Gaza, der jetzt in Gaza lebt, mit seiner Familie in Zelten, hat ein Gedicht auf Englisch geschrieben. Meine Frau hat es hier, nachdem sie es 20, 30, 40 Mal gelesen hat, eingesprochen in meinem Studio in Deutschland. Diese Spuren gingen nach Chicago zu einem guten Freund, der eine Komposition gemacht hat, ohne KI. Und hat nicht nur eine Komposition dazu gemacht, sondern war in dem Thema sehr drin, sondern hat Geräusche aus verschiedenen, von verschiedenen Sample-CDs sich geholt, von wirklich aus Gaza oder von Dokumentationen aus Gaza. Und hat da also auch ein Sounddesign entwickelt, was damit zu tun hat. Das heißt, dieses Ding ging viele tausend Kilometer um die Welt, um dann wiederum in Berlin zu landen, in einem Studio, wo es gemastert worden ist. Das geht alles mit KI nicht, weil da ist Seele drin. Da ist Geist, da ist Lyrik, da ist Poesie, da ist Verzweiflung, Angst, Trauer, Freude, dass man das miteinander macht. Was hat das ausgelöst, als Alexa dieses Gedicht gehört hat oder gelesen hat und dann eingesprochen hat? Was hat das mit mir gemacht, als ich gehört habe, wie sie das eingesprochen hat? Was hat das dann wiederum mit Ibrahim Masri gemacht, der das geschrieben hat, als er gehört hat, wie sie es eingesprochen hat? Mein Freund in Chicago, Jeff Crater, das die Musik gemacht hat, hat viermal, fünfmal hintereinander das nur angehört, war in Tränen mit seiner Frau, nur was den Inhalt angeht. Das heißt, Seele, Inhalt, Herz, Freude, Humor, vielleicht das wichtigste Element ist, mit diesen Dingen in dieser Form, glaube ich, nicht zu machen. Und wenn, dann doch irgendwann, dann lebe ich nicht
mehr. Dann bin ich raus. Aber dann machen wir die Werbung jetzt doch komplett. Das heißt also, du hast eine neue CD, Voices for Gaza.
Ja.
Und die kann man bestellen und das Ganze ist hat einen Benefizcharakter. Das heißt also bitte, wo kann ich sowas bestellen? Und
ab 4.4. erhältlich auf protestnoten.de über unseren Shop und das Geld, was jetzt, wir haben über das Crowdfunding übrigens jetzt geschafft, die gesamten Kosten reinzuholen, sogar etwas mehr, das geht schon direkt an, entweder direkt an die Familien, mit denen wir in Kontakt stehen, zum Beispiel der Familie von Ibrahim Masri und an die Paraka Charity, die auch Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen. Alle Künstler haben umsonst performt und umsonst geschrieben, also das ist und haben auch zusätzlich noch auf ihre Tantieme verzichtet. Es sind nicht nur Sachen dabei, die da für das Album geschrieben worden sind, aber auch, es sind auch tolle Leute dabei, wie Michael Barenboim, der auf den letzten Alben noch nicht dabei war, der Sohn von Daniel Barenboim, toller Bratschist und auch ein ganz wichtiger Aktivist für Palästina. Purple Schulz ist mit einem Lied dabei, alte Bekannte wie Jakob Heimann, der auch schon bei dem ersten Protestnoten-Album dabei war und viele andere. Also es ist ein sehr, sehr abwechslungsreiches Album mit Spoken Word, mit Slam Poetry, mit Songs und mit sehr viel Herz und Seele.
Aber jetzt ist mal eine ganz praktische Frage. Spielt denn da die GEMA mit? Ihr seid ja alles GEMA-Musiker, also Purple Schulz auf jeden Fall, davon gehe ich mal aus.
Ja, wir alle, ja.
Und das heißt also, wenn ihr sagt, wir machen hier ein Benefits-Album, wir verzichten auf unsere Gage, ja, dann sagt die GEMA, ist uns egal, wir ziehen trotzdem den Mindestbeitrag für das Album ein, oder wie ist das?
Ja, das sind ja, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie du Geld einnimmst. Das eine ist zum Beispiel, dass du erstmal Geld dafür verlangst, dass du etwas für ein Album schreibst. Das heißt, du wirst engagiert oder auch mein Tonmeister, dass der Ganze dann zum Schluss gemastert hat. Der hat nicht die Gage verlangt, die er normalerweise verlangt. Ein bisschen was musste er verlangen, ganz umsonst ging es nicht. Ich habe sehr viel Arbeit gehabt. Das ist das eine, wo du Geld sparst. Das zweite ist, wir verkaufen die CD ja. Das heißt, wir haben die GEMA schon bezahlt. Das ist auch ein großer Teil, warum wir das Crowdfunding brauchten. Das kostet Geld, richtig? So ein Doppel, ist ja ein Doppelalbum zu machen mit 32 Tracks. Aber dann kriegen ja, wenn das Album verkauft wird, anteilig alle Künstler auf den Verkauf das Geld. Und das geht zum Beispiel zu 100% jetzt nach Gaza. Ja,
was jeder, ach so, das heißt also, genau. Aber das heißt also, alles das, was dann noch bei den Künstlern landet über die GEMA, das müssen wir erklären, was das ist. Die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft für Komponisten. Ne?
Und Texter daran, und
Arrangeure. Ne? Genau, Arrangeure auch noch, Texter auch noch. Und daran angeschlossen sind natürlich auch noch andere Verwertungsrechte. Da gibt es auch die VG Wort, glaube ich, auch noch und solche Geschichten. Also es sind Verwertungsgesellschaften. Das heißt, ich sage als Musiker, als Künstler, ich möchte gerne, dass meine Stücke gespielt werden. Auch nicht nur von mir selber, sondern auch gerne von anderen Leuten. Und damit ich den ganzen Kram nicht selber organisieren muss. Das heißt, bei mir wird angefragt, darf ich das denn spielen? Und wenn ja, wo und wie lange? Läuft das alles über diese Verwertungsgesellschaft? Die sammelt das Geld dafür ein. und schüttet das dann abzüglich des Eigenbedarfs an die Künstler aus.
Genau. Was die Leute mit ihrer GEMA machen, ist ihre Sache. Ne? Das ist noch eine andere Geschichte. Es geht ja erstmal darum, dass du Songs zur Verfügung stellst für den Verkauf einer Platte. Und dieser Verkauf, der geht ja normalerweise zurück an die Plattenfirma. Und sowohl die Plattenfirma Amazing Music wie auch die Künstler, die jetzt dann aus dem Verkauf Geld generieren würden, das geht zu 100% an Gase. Die Urheberrechte sind davon unberührt. Das soll jeder für sich entscheiden, weil jeder macht ja auch ganz viel für sich. Bastek zum Beispiel, ein wunderbarer Rapper aus und auch La Paz, die beiden, die produzieren permanent Stücke für zum Beispiel ein freies Palästina und so weiter. Wenn die dann mit der GEMA ein bisschen Geld verdienen, um dann den nächsten Song produzieren zu können, der dann wieder auf dem nächsten Album, dann ist es ja ein wunderbarer Kreislauf. Also
dann machen wir jetzt die Werbung noch am Ende vollständig. Das heißt, ja, da ist noch ein bisschen mehr hinten dran. Du hast am 31. Mai, wenn ich mich recht entsinne, hast du eine ganz tolle Veranstaltung in Berlin. Erzähl mal.
Ja, da geht es um was anderes, aber die Themen sind ja alle miteinander verflochten. Wir haben ja 6 Konzerte gemacht für Julian Assange und haben Geld gesammelt für Stella Assange, für seine Frau, um eben das zu unterstützen, dass sie ihn auch juristisch vertreten kann. Und das Thema ist ja Gott sei Dank durch, weil Julian Assange frei ist. Wir aber trotzdem Lust hatten, mein Team und ich, sowas weiterzumachen in der Art, wo die Eintrittsgelder für einen guten Zweck benutzt werden. Und wir haben uns entschlossen, die erste freie Nacht der freien Medien zu machen. Die erste lange Nacht der freien Medien, so heißt es, wo wir die freien Medien einladen, sich zu präsentieren. Das heißt, wir treffen uns erstmal im Vorfeld und dann werden wir von verschiedenen Medien, vielleicht 5, 6, 7, auch noch Kurzbeiträge haben. Das heißt, im Gegensatz zu den Assange-Nächten werden wir nicht ganz viel Musik haben und einen Redebeitrag, sondern wir haben ganz viele Redebeiträge haben und 2 kurze Musikbeiträge, um oft darauf, in erster Linie darauf hinzuweisen, dass die freien Medien in ihrer unglaublichen Wichtigkeit und so unterschiedlich sie ausgerichtet sind, einfach mehr Unterstützung brauchen. Es ist einfach ganz wichtig, dass wenn die freien Medien verschwinden, verschwindet im Endeffekt die Art, sich zu informieren, die ein so wichtiges Ersatzstück sind zu den sehr oft, ich sage jetzt mal, zu Konzernmedien verkommenen ursprünglichen Mainstream-Medien. Und von der Seite ist uns das ganz wichtig, darauf hinzuweisen. Wir werden interessante Leute, haben schon zugesagt, unter anderem auch Giovanna Winterfeld, Eva Specht von Radio München und von Apollot wird Kayvan vertreten sein. Und werden wir über verschiedene Einzelthemen sprechen. Und das Geld an dem Abend wird 2 Leuten zugutekommen. Zum einen dem Veranstaltungsort, weil der alle Assange-Konzerte ohne Gage gemacht hat. Er hat einfach den Raum, der nicht billig ist, uns immer umsonst zur Verfügung gestellt und die andere Hälfte geht an einen Buchladen in Berlin, der es sich erlaubt und getraut hat, in der schwierigen Corona-Zeit von Anfang an Bücher von Wolfgang Wodak und anderen wichtigen Bakti und anderen wichtigen Aufklärern dort auszustellen. Und auch den wollen wir unterstützen und seinen Mut belohnen damit, dass wir ihn ein bisschen mit einer kleinen Gage unterstützen können.
Ja. Jens, vielen, vielen, vielen Dank für dieses
Interview. Sehr gerne.
Genau, also das ist immer herzerwärmend, wenn man auch mal wieder was Schönes hört. Also Musik ist ja die schöne Seite der Welt. Ne? Wir haben ja sonst auch auf Apolit immer sehr, ja, sehr schwere Themen.
Ja.
Da geht es meistens um Mord und Totschlag und in diesem Falle ausnahmsweise mal nicht. Aber vielleicht ja doch. Also wenn die KI kommt, dann werden dann alle Künstler sterben. Geht es auch wieder um Tod.
Aber schau mal, es gibt eine Sache, Markus, die ganz wichtig ist. So schwer die Themen waren und immer noch sind und auch uns nicht ausgehen, aber wir haben uns über diese Zeit kennengelernt. Wer weiß, was sonst anders passiert wäre. Und es gibt auch viele Geschenke in diesen schweren Zeiten.
Das stimmt. Ja, ich danke dir sehr und damit richte ich mich an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Interview es wert ist, dass das mehrere Leute sehen sollten, dann machen Sie das bitte aktiv und informieren Sie Ihre Bekannten aktiv über dieses Interview, über dieses Video. Und wo finden Sie das? Auf apolut.net. Dort finden Sie auch die Möglichkeiten, wie Sie uns in den sozialen Medien erreichen. Zum Beispiel auf Twitter, auf Getter, auf Telegram. Und Sie finden dort auch unsere Spendeninformationen. Also wenn Sie meinen, dass es denn ein oder anderen Euro wert ist, dann bitte spenden Sie ein wenig an Apolut. Und das können Sie sowohl über normale Kontoverbindungen machen, als auch über verschiedene neuartige Wege. Alles das erfahren Sie auf apolut.net. Da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen, und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal einschalten, wenn es wieder heißt Apolut im Gespräch. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.